Marius.
Jonas.
Ich will hier einen Missstand aufklären, jetzt gerade wo Alper nicht da ist. Da kann ich nämlich hinter seinem Rücken lästern.
Endlich.
Und zwar, wollt ihr mal wissen, wie Alper ist, wenn er so Brettspiele spielt? Wollt ihr bestimmt wissen. Ne?
Ja, erzähl mal.
Vor der Kamera ist immer so nett, aber hinter der Kamera. Nee, vor kurzem haben wir, jetzt die Woche haben wir SETI gespielt. Das ist so ein Spiel, wo man quasi das Sonnensystem erkunden muss und der quasi am besten erkundet, hat am Ende gewonnen. Und Alper die ganze Zeit so, oh, es läuft so schlecht bei mir. Aber Jonas, guck mal, nein, du musst jetzt gegen ihn spielen, weil ihm ist so schlecht. Und weißt du, wer am Ende gewonnen hat?
Alper.
Ja, und dann hat er so gegrinst, so dieses. Ja, so ist das.
So ist das.
Das ist hier die Enthüllung. Mein großes Statement-Video. Jetzt kann ich mich endlich mal trauen, jetzt wo Alper im Urlaub ist. Genau, und deshalb sind wir heute auch nur zu zweit hier.
Muss ich von seinen großen Siegen erholen. Der Alexander, der Große, der Brettspieler.
Ja, das stimmt. Alexander der Große.
Alexander.
Und genau, alles Weitere klären wir nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, der 401. Podcast und wir reden heute über...
Das ist der 401. Podcast?
401.
Du hast 401. gesagt.
Sagt man das nicht so? 401. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen. Also, der 401. Podcast und wir reden über deine Sucht. Nicht Crack, nein, Serien. Du hast uns jede Menge...
Nicht nur Crack.
Nicht nur Crack und nicht nur Brettspieler, sondern du hast uns 28 bis 29 Serien mitgebracht. Und wir reden ein bisschen über die Sachen, die ich auch noch geguckt habe. Und wir haben natürlich auch noch die Starts der Woche mit dabei.
Ja.
Fangen wir aber an mit unserem Weekly Consume von Filme, Serien. Nicht alles Crack.
Gerade eine Brezel gegessen.
ich auch. Nee, ich habe keine Brezel gegessen. Ich habe eine Käselaugenstange gegessen.
Ich habe eine Pfefferbrezel gegessen.
Pfefferbrezel ist top.
Ja, gibt es leider in Köln nicht so viel. Ja.
Das war der Konsum der Woche.
Ja.
Nein, wir reden jetzt, ich war im Kino. Tatsächlich, ich muss mal reingucken. Ja, doch, ich war im Kino und ich habe einen Film gesehen, der kommt auch gleich in Starts Woche, deswegen sei es nur kurz erwähnt. Ich habe ihn bereits gesehen, es geht um Vaterland.
Ja, den habe ich ja schon
gesehen. Ich dachte erst so, was ist, du hast den auch gesehen?
Ich habe den in Cannes gesehen.
In Cannes, genau, ja. Genau. Man denkt so, oh, was ist das für ein Film? Das Wort, was steckt dahinter? Es geht tatsächlich um Thomas Mann, denn wir hatten, glaube ich, haben wir dieses Jahr Thomas Mann ja oder war es letztes Jahr schon?
Ist nicht irgendwie jedes
Jahr. Es ist jedes Thomas Jahr Mann. Thomas Mann, ja. Und es geht um Thomas Mann, der zurückkehrt ins geteilte Deutschland, ins Nachkriegsdeutschland. Und da reden wir gleich bei den Starts ein bisschen drüber.
Ja.
Und wie wir ihn fanden. Außerdem war ich auch wieder im Kino und habe einen alten Film gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob du schon alt genug bist, um diesen Film damals im Kino gesehen zu haben. Ich habe es nicht gemacht. Scream.
Den ersten Scream?
Den ersten Scream im Kino,
da
Ende der 90s. Ja,
da war ich tatsächlich zu jung. Den musste ich dann irgendwann bei ProSieben nachholen.
Ja. Ich habe den tatsächlich im Rescreening im Kino gesehen.
Oh, wo lief der denn?
In Hamburg.
Ach so.
Ich war in Hamburg und da waren noch ein paar Kollegen, Kolleginnen, von, die auch sich mit Filmen beschäftigen und die haben da auch was zu gemacht und die haben den quasi gezeigt.
Cool.
Und es war cool, diesen Film, den ich ja auch nur so aus dem Fernsehen kannte. Tatsächlich ist so wie oft der im Fernsehen lief. So. Ja,
ich muss immer auch einmal, ich brauche immer so einen Moment, so, Scream, ist nicht Scary Movie.
Genau, also die Verwechslung ist tatsächlich hoch.
Das ist der ernste Film.
Ja, das also, ist ja auch nicht.
Der ernstere Film.
Ernstere Film, genau. Und der ist ja von Wes Craven, der eine Legende im Horrorbereich ist. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen sein Comeback. Er hat ja auch Nightmare on Elm Street gemacht zum Beispiel. Ja. Und mit diesem Film wurde ja, ich würde mal behaupten, bis zum ersten Mal so eine Meta-Ebene, es wurde erfolgreich eine Meta-Ebene geöffnet, weil in Scream geht es ja auch wieder mal, es ist ein Slasher-Film, es geht um diesen Ghostface-Killer, heißt der Ghostface-Killer? Ich glaube schon. Er trägt einen
Ghostface. Ghostface-Killer ist tatsächlich ein Rapper.
Yo, oh Gott.
Von Wu-Tang Clan.
Das wird so cringy heute. Ja. Das wird so cringy. Auf jeden Fall. Guckt euch den Film an. Es geht halt um so einen typischen Slasher-Ding, aber halt mit dieser Meta-Ebene, weil die Leute wissen halt, dass es diese Slasher-Filme gibt. Die gucken auch Halloween in dem Film. Und die Musik, die in dem Halloween-Film läuft, wird auch quasi, weil der Fernseher läuft, so in den Film mit eingebaut.
Ja.
Also
die Figuren selber besprechen ja
genau,
auch so die ganzen Tropes.
Die Tropes, genau. Das, geht
das
ja
ist
um
ja so das Ding dieser ganzen Reihe. Scream gibt es ja inzwischen 7 Teile. Und tatsächlich, ich muss die letzten paar nochmal nachholen.
Ja, ich glaube, der letzte kam jetzt nicht so gut an, Nummer 7.
Ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Muss ich noch
nachdenken. Ist ja auch so ein Comeback von Figuren. Ja. Und dann sind es inzwischen schon die Kinder von den Leuten, die damals waren. Aber der erste ist großartig. Ja. Ich hatte eine Zeit lang, fand ich den nicht so gut, also dieses Meta-Ding, weil dieser Film kam raus, Mitte 90er, da war ich so drin und war so, ich will nicht Meta, ich will die harten Filme gucken. Nicht so, wir wissen schon, was los ist, sondern zeig mir das Richtige. Und jetzt im Kino hat er mir richtig Spaß gemacht.
Ja.
Der hat mir richtig Spaß gemacht.
Hast du eigentlich schon Camp Myers mal gesehen?
Nee, Camp Myers. Nee.
Teenage Sex and Death at Camp Myers Mark.
Achso, nee, noch nicht.
Ja, ich glaube, der wird dir sehr gut gefallen. Okay. Weil der ist ja auch sehr Meta.
Ja, cool.
Aber da haben die anderen ja schon in den letzten Wochen viel drüber gesprochen.
Muss ich mir reinziehen. Ich habe mir aber im Zuge von Scream Wes Cravens ersten Versuch, einen Meta-Horrorfilm zu machen, nochmal angeschaut, nämlich Wes Cravens New Nightmare.
Ist das ein Nightmare
on Elm Street Film? Das ist der siebte Nightmare on Elm Street Film und hier wurde zum ersten Mal dann auch versucht, das Franchise wiederzubeleben. Es ging so ein bisschen bergab, wie es immer mit diesen Horror-Franchises ist.
Ja.
Sie werden nicht besser.
Wann kam der raus ungefähr?
Ein paar Jahre vorher,
okay. Also 90er.
Anfang 90er muss das gewesen sein. Auf jeden Fall ist der auch Meta, denn es geht tatsächlich um die Figuren oder beziehungsweise die DarstellerInnen des ersten Nightmare on Elm Street Films. Heather Langenkamp und sowas und Wes Craven spielt auch mit Robert Englund. Sind sie selber und es geht darum, dass...
Hey, was nochmal?
Die sind sie also, selber.
Robert
sie
Englund
ist Robert Englund.
Ein Schauspieler, der...
Nein, er ist Robert Englund.
Aber, also, in... Moment.
Da Robert gibt's
aber also, aber in diesem Film existiert der Film Nightmare on Elm Street.
Ja, ja, die haben den mal gedreht.
Und genau. Und er hat quasi, er spielt sich selber und hat damals in diesem Film das gedreht.
Genau. Und Heather Langenkamp, die Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil, spielt sich auch selber.
Und Wes Craven spielt quasi.
Und Wes Craven ist auch da und möchte einen neuen Film drehen.
Ah, okay.
Aus dem Film. Aber das Ding ist, Freddy Krueger ist real und er kommt wieder, auch gespielt von Robert Englund. Aber er ist nicht der Robert Englund, sondern es ist Metaebene. Und dieser Film fängt halt also damit an, also dass Heather Langenkamp von so Albträumen geplagt wird.
Mhm.
Und dann gibt es Erdbeben in Los Angeles die ganze Zeit.
Ja.
Und sie hat auch einen Sohn und der hat auch Albträume. Und Freddy Krueger kommt zurück und attackiert quasi das Filmteam oder die ganzen Leute dahinter so ein bisschen und terrorisiert halt sie.
Okay.
Und es ist die düstere Version von Request. Viel düsterer und nicht mehr so ein Sprücheklopfer.
Okay.
Darf
ich raten?
Ja.
Der ist nicht so gut.
Der ist, doch, eigentlich ist der ganz gut. Also ich hatte mal so eine Zeit, da fand ich den, also ich habe den auch viel zu früh gesehen, so auch in den 90s irgendwann.
Aber da war
so 98. Da war ich schon 100, aber der Film ist ab 112. da habe ich den gesehen. Da fand ich den super, weil er auch, der war schon ein bisschen angsteinflößend, so, weil er halt so in die reale Welt reingeht.
Ja.
Übrigens, das geht auch so mit so, die finden halt das Drehbuch und da stehen die Sachen drin, die sie gerade gesagt haben. Also so Meta.
Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Schneeflöckchen.
Ja, genau. Die haben den Film schon auch gesehen.
Schneeflöckchen.
Ja.
Der deutsche Film.
Genau, da geht es ja auch um zwei Dudes, die ein Drehbuch finden und das ist ihr Leben.
Genau.
Und wo war ich dran?
Wie fandst du den Film?
Genau, wie fand ich den Film? Jetzt fand ich den wieder super. Ich habe den mal gesehen, da fand ich so, irgendwie doch nicht so gut, weil als ich ihn nach Jahren wieder geguckt hatte, war so, er ist doch nicht mehr so gruselig, wie ich ihn damals mit 14 empfunden habe. Mhm. Surprise. Aber jetzt fand ich ihn jetzt auch im Zuge mit Scream doch witzig, weil ich auch wusste, was mich erwartet, auch mit den Augen von heute zu schauen.
Ja.
Und der hat schon Spaß gemacht. Ja.
Würdest du empfehlen?
Ja, kann man gucken.
Kann man auch gucken, wenn man die anderen 6 Teile davor nicht gesehen hat?
Also den ersten sollte man gesehen haben, weil da wechselt ja auch die Hauptbesetzung mal durch und sowas. Mhm. Also den ersten gucken dann, aber ich glaube, der funktioniert tatsächlich auch ohne. Ich hatte ihn damals, als das im Fernsehen lief, liefen viele Teile nicht.
Mhm.
Und ich habe den, glaube ich, auch gesehen, ohne den ersten gesehen zu haben. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja gut, mit 14 so, wer ist Wes Craven? Keine Ahnung. Also 98 war es ein bisschen schwer rauszufinden. Nee, aber ich würde sagen, den ersten gucken und dann den, das würde auf jeden Fall funktionieren. Und wenn man auf diese Meta-Ebene steht, hier haben wir so einen Urvater des Meta-Films.
Okay, yes. Muss ich mir dann da vielleicht doch mal angucken.
Ja, ja.
Dann gucke ich noch Scream nach, dann gucke ich noch das nach und habe ich viel zu tun. Dann habe ich keine Zeit mehr Serien zu schauen, egal.
Nachher reden wir auch in den Starts über den nächsten Film, nämlich Onslaught. Mhm. da kommen wir gleich zu den Starts zu, den habe ich auch gesehen in der Pressevorführung. Es gab ein Embargo, ich durfte nicht vorher drüber reden. Jetzt ist es gefallen und deswegen startet er diese Woche auch. Und dann war ich hier bei Five Days of Summer im Filmforum. Mhm. Das ist so eine Reihe, wo dann
fünf Tage im Sommer werden Filme gezeigt, mehrere.
Ja, über sonnige Filme. Und es gab einen Surprise-Film.
Ja.
Da wurde nicht gesagt, was es ist. Und ja, es war Tremors.
Geil.
Also im Land der Raketenwürmer mit Kevin Bacon als den Hinterwäldler quasi.
Ich glaube, ich habe den nie wirklich gesehen. Ich habe immer nur die Werbung gesehen, als der lief doch auch relativ viel im Fernsehen.
Ja, ja. Ich glaube aber, dass der ziemlich geschnitten war.
Ja.
Ich fand den damals, ich habe den auch irgendwann mal im Fernsehen vor x Jahren gesehen, das ist halt auch so ein 90s-Ding, ne?
Um was geht's? Es geht um Raketenwürmer.
Ja, genau. Es geht quasi um so eine kleine Wohnsiedlung, also wirklich wenig Leute. Und ja, es treten halt so ein paar Todesfälle auf und es gibt so komische Bewegungen im Boden und ja, es gibt Raketenwürmer.
Wie groß sind die?
Erde.
So wie Shai Hulud aus.
Ja, erstmal kommen so kleine Viecher raus und dann merkt man, ach, das sind nur so Auswüchse von so meterlangen, riesigen Würmern, die halt die Leute auffressen. Und der Film ist schon witzig. Also der macht echt Spaß, weil es noch Practical Effects natürlich noch drin und es werden Häuser zerstört, es werden Leute verspeist. Und Kevin Bacon spielt halt mit seinem Kollegen halt so wirklich so nicht so die hellsten, aber doch Helden.
Okay.
Also sind doch dann...
So ein bisschen so Dullis, aber...
Ja, aber sind trotzdem, haben doch... Ja, jetzt denkst du, boah, was für Assis, aber dann haben sie doch das Herz am rechten Fleck. Und der macht Spaß. Es gibt noch einige Fortsetzungen, aber ich glaube, der hier ist kultig, der macht Spaß.
Mhm.
Und den würde ich auch empfehlen. Ich glaube, es war die 4K-Restaurierung auch. Bin ich ganz sicher, aber der sah gut aus im Kino.
Okay.
Das war aber cool.
Ja. Manchmal kriegt man eine 4K-Restaurierung und dann sieht es nicht wirklich viel besser
aus. Kommt drauf an, wie das Ursprungsmaterial war.
Ja.
Ja. Dann bin ich weiter am Schauen von Game of Thrones.
Wie weit bist du?
Ich war gerade bei Purple Wedding.
Also ach, so weit bist du schon?
4-2 bin ich schon dran. Und ja, ich glaube, ich habe es letzten Podcast schon gesagt, aber wie toll diese Serie zu
die
diesem
ersten
Staffeln,
die
erste großartig ist. Und da merke ich, was mir vielleicht bei den neuen Produktionen so ein bisschen fehlt, ist dieses Mystische. Also ist ja relativ viel mit dem Roten Gott. Und den Roten Priester.
Ja, die ganzen Religionen.
Genau,
ja,
das da fehlt mir so ein bisschen in den neuen Serien. Also nicht, dass es so krass wäre, aber es ist schon cooler. Also die Bruderschaft ohne Banner, das ist schon alles cool. Und dieses Wiederauferstehen. Und vor allem, ich finde die Musik immer, wenn irgendwas mit dem Roten Gott kommt, gibt es ja so einen geilen Soundtrack, der so düster ist. Und den finde ich mega.
Ja, ja, das ist auch mein Lieblings. Warrior of Light ist mein Lieblingsstück aus dem ganzen Soundtrack.
Ja. Ist großartig. Ich kenne mal so einen Spin-off über die Bruderschaft ohne Banner einfach so. Ja.
Vielleicht bekommst du das irgendwann. Boah.
Jetzt wurde auch gerade eine neue Serie angekündigt wieder.
Neue Serie?
Irgendwas Neues bestätigt.
Muss man bald wieder ein Video machen, welche Serie.
Ja, aber was kommt denn wirklich? Was ist angekündigt? Was
ich freue mich so auf diese E.T.-Serie.
E.T.?
E.T.
Nee, das macht Spaß, aber ich habe ein bisschen Angst vor Staffel 5, aber wird es schon ein bisschen langsamer. Aber gerade macht es noch echt Spaß.
Ja,
ich irgendwo abbrechen werde. Ich weiß nicht.
Ich sag's auch immer wieder: immer wenn ich House of the Dragon schaue und dann irgendwie die Folgenbesprechung vorbereite und dann nochmal zum Vergleich irgendwie eine Szene aus Game of Thrones anschaue, das ist teilweise echt ein himmelweiter Unterschied. Also gerade auch im Writing. Ich meine, aber das Ding ist halt, da hatten David Benioff und D.B. Weiss so ein bisschen einen Vorteil, weil die halt einfach so wirklich ausgeschriebene Bücher einfach verfilmen konnten.
Ja, ja.
Und bei House of the Dragon passiert ja einfach ganz viel. Das ist ja eigentlich nur Geschichtsschreibung.
Mhm.
Und da musste halt sehr viel einfach dazu geschrieben werden. Gerade auch so die ganzen Dialoge.
Mhm.
Ja.
Was mir ein bisschen aufgefallen ist, gut, Game of Thrones hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So manche Übersicht so über King's Landing zum Beispiel, sieht man schon. Da sieht heute das CGI schon ein bisschen besser aus.
Ja,
tatsächlich.
Was die Drachen angeht. Also das.
Ja, die sind noch klein da. Das ist noch okay. Aber es stört halt auch nicht so groß, finde ich. Aber wenn man halt gerade House of the Dragon gesehen hat, merkt man schon so einen Unterschied.
Ja.
Aber klar, ist wie lange ist es her?
Die letzte Staffel ist 2019.
Jetzt, das steht da, aber HBO ist auch irgendwie so 15 Jahre, bla bla, das kann es sein?
Ja, 2011 ist die erste Staffel rausgekommen.
Ja, genau, die haben irgendwie so 15 Jahre Jubiläum oder sowas.
Ist das, ja.
Es steht nur drauf, es gibt nichts. Gibt kein Geschenk oder so.
Kein 4K-Rescan.
Nee, kein CGI-Overmake.
Ja.
Das macht so Spaß. Macht so Spaß. Ja. Dann ein letztes aus meiner Cinema Flashback-Ecke. Ich lese ein Buch. Ich bin in den Buchladen gegangen und bin so in die Sci-Fi-Horror-Ecke gegangen, weil ich dachte, irgendwas Leichtes, was vielleicht ein bisschen, ne? Und ja, Buchläden, sind nicht mehr alle gut. Also nicht für mich, weil es war alles voll mit Young Adult Kram und Dark Romance.
Und nee. Vielleicht musst du dich mal reinlesen,
Marius. Und oh Gott, nee. Und dann gab es halt zwei Regale mit Sci-Fi und Horror, die sich das geteilt haben. Mhm. Und es war alles halt voll mit hier so aktuellen Filmsachen halt auch. Also Project Hail Mary in tausendfacher Ausführung. So, ja, okay. Das einzige Interessante in der Sci-Fi-Ecke war tatsächlich die Odyssey, also 2001, die komplette Reihe.
Also die Odyssey.
Die
nicht die andere Odyssey.
Genau. So die kompletten Bücher gab es dann und dann habe ich in Horrorabteilung gesagt, ja, auch irgendwie nichts. Und dann habe ich ein Buch gesehen, so, ja komm, ich wusste, dass das Buch existiert, nimmst es mit. Der Exorzist.
Ja.
So, ich bin halb durch und ich glaube, der Film ist sehr nah dran an dem Buch. Also auch beim Film passiert der Exorzismus ja relativ spät. Ich bin bei der Hälfte des Buches. Es ist bisher nur Wissenschaft quasi, also Wissenschaft in Anführungszeichen. Es wird noch nichts exorziert. So.
Ja.
Also, aber ich bin gespannt drauf, wenn ich es durch habe, dann nochmal den Exorzisten, den ich zwar auch schon tausendmal gesehen habe, aber dann nochmal zu rewatchen.
Ja.
Da bin ich gespannt drauf. Aber es liest sich wirklich easy runter. Also.
Ja, also ich bin auch ein bisschen traurig manchmal, so Buchhandlungen, gerade so, ich lese ja auch gerne Sci-Fi und dann ist sehr oft das Gleiche. Das ist dann halt, ne, wie du gesagt hast, so aktuelle Verfilmung. Die Silo-Bücher sind gerade auch überall.
Ich dann auch da, ja, genau.
Da habe ich auch die dritte Staffel angefangen. Kann ich direkt schon mal hier in meine Serien reingehen. Habe nur die erste Folge geschaut, aber ich bin da tatsächlich ein bisschen raus, weil das mir zu lang gezogen ist. Also ich habe die Bücher geliebt, weil die wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag, da gibt es fast keine Atempause. Und die Serie hat noch einige Figuren noch weiter rausgearbeitet und sehr viel hinzugefügt. Aber ich bin da jetzt nicht so der große Fan von. Ich finde, das zieht sich. Und ich gucke das auch mit meiner Freundin und die hat auch schon gesagt, also die hat die Bücher nicht gelesen, die hat auch schon gesagt, die hat keinen Bock mehr, das weiterzugucken, weil es ja auch, es ist ein bisschen lame. Aber die Bücher sind so toll, da passieren so krasse Sachen. Und ich finde auch in der Serie haben dann so diese krassen Momente, die sind richtig gut umgesetzt worden. Aber so das Zwischendrin ist ein bisschen ein Problem. Und ich mag auch Rebecca Ferguson als Hauptfigur.
Ist sie immer toll auch.
Ja auf. Genau. Was ich eigentlich sagen wollte, genau, es gibt halt dann immer so das, dann gibt es so ein paar Klassiker, so Isaac Asimov oder Arthur C. Clarke, was man halt so kennt. Und genau, die Metro-Bücher gibt es dann meistens auch noch. Ja. Oder Liu Cixin, dann diese Trisolaris-Bücher.
Ja, das schon auch. Ja, habe ich schon zu Hause.
Da gibt es ein oder zwei, die so neu drin sind. Aber es gibt auch in Berlin gibt es einen Sci-Fi-Buchladen,
auf nach Berlin.
Ja, Otherland heißt der, da habe ich mir auch schon mal was geholt. Der hat eine ultra krasse Auswahl, der hat auch so Vorlesungen, sowas. Ich denke mir die ganze Zeit so, warum kann der nicht in Köln sein?
Ja, ich gehe mal in so eine Buchhandlung und denke so, boah, ich will irgendwas haben, vielleicht so, woran du nicht gedacht hast, was du vielleicht kennst, aber vielleicht gelesen hast und so, da ist es, weil ich habe halt auch schon Bücher gekauft, boah, die fand ich dann so schlecht.
Liest du gern so Horror
auch? Ja, eigentlich schon, ja.
Ja, dann hätte ich einen guten Tipp. Das ist gerade auch sehr gehypt, das habe ich dieses Jahr auch gelesen. Und zwar heißt das Between Two Fires. Und das spielt im mittelalterlichen Frankreich. Die Pest ist gerade ausgebrochen und es geht um so einen ehemaligen Ritter, der jetzt eher so Bandit geworden ist, der mit seiner Bande unterwegs ist und auf ein junges Mädchen trifft. Und das ist so ein bisschen wie Apocalypse Now im Mittelalter.
Ach cool. Okay.
Plus noch interessant, Religion spielt eine große Rolle. So Dämonen und Teufel und so, es wird immer so angeteased, dass es vielleicht sowas gibt, dass es vielleicht real ist, aber du weißt es nicht so ganz genau. Und ich kann es sehr empfehlen. Es ist sehr düster, es ist sehr niederschmetternd, es gibt wenige schöne Momente, aber es ist 100% atmosphärisch. Okay. Also kann ich dir sehr ans Herz legen.
Sehr gut.
Das ist auch so von Anfang bis Ende super gut.
Okay.
Ja.
Muss ich mal aufschreiben.
Auch für euch da draußen. Ich gucke nochmal kurz, wie der Outro heißt von Between Two Fires, dass man das auch mal.
Ja, das ist immer empfehlen, wenn man nichts Langes lesen will im Horrorbereich, Clive Barker. Also der Autor und Regisseur von Hellraiser. Okay, das habe ich schon mal gesehen.
Christopher Bühlmann.
Ja.
Bühlmann.
Ja.
Böhmen. Ja, kann ich sagen.
Genau. Clive Barker hat die Bücher des Blutes geschrieben. Das sind zwei.
Die Bücher des Blutes.
Ja. Books of Blood. Ich habe schon mal eine Story erzählt hier mit dem Dorf, dass zwei Dörfer, die gegeneinander kämpfen, indem sie riesige Menschen aus Menschen bauen. Also sie werden zusammen genäht und dann kämpfen die.
Erzähl mir mehr.
Das hab ich schon mal erzählt. Also es geht, die Story geht so, dass zwei Wanderer gehen irgendwo in Osteuropa, sind die auf Wanderung durch so schöne Natur und dann sehen die auf einmal so einen riesigen Menschengestalt.
Ja.
Und noch eine andere, die kämpfen gegeneinander und dann war genau hin sind, die ist aus Menschen genäht. Das sind zwei Dörfer, die halt immer alle paar Jahre gegeneinander kämpfen und jeder muss halt in diesen Menschen rein. Also manche Menschen sind halt so, sie sind der Finger oder die sind das und die Menschen sterben halt so während dieser Aktion in diesem okay. riesen Menschen drin und dann fällt das in sich zusammen. Das ist halt, und davon noch mehr solche Geschichten. Es gibt auch eine Geschichte, die so ein bisschen aus der Sicht eines Monsters geschrieben ist, das so so ein Dorf attackiert.
Ja.
Da gibt es auch eine Verfilmung, die ist super scheiße, weil die lässt diesen Aspekt einfach weg. Und es sind so zwei, ich glaube zwei oder drei, ich habe zwei, die sind selten zu kriegen. Also die kriegst du nicht mehr im Buchhandel, den habe ich halt gebraucht gekauft. So zwei dicke Bücher sind das auf jeden Fall und liest sich sehr gut runter.
Ja.
Manche sind mal besser, manchmal weniger, aber das ist schon krass. Weil ich habe extra nach so Sachen gesucht, wo es einfach ein bisschen mehr zur Sache geht, weil so H.P. Lovecraft ist mir zu bla 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 und könnte Ende. So, also Cthulhu Original, als erste Cthulhu, denke ich, war so enttäuscht. Also sorry an alle H.P. Lovecraft Fans. Das erste Cthulhu Buch, ja, es gibt ja noch weitere von anderen Autoren auch. Aber das erste war so, und es gibt, vielleicht gibt es so Wesen. Man hat was gehört. Vielleicht kommen sie. Ende.
Ich habe immer noch so ein Flashback zu Berge des Wahnsinns, wie oft das Wort Relieffeiler irgendwo, Relief, Bassrelief irgendwo vorkommt.
Ja.
Ich glaube, das halbe Buch besteht nur daraus.
Ja, ich habe Berge des Wahnsinns in so illustrierter Form, also es ist keine Graphic Novel, sondern da ist der Text drin.
Das aber haben wir dir mal geschenkt, oder?
Ja, genau. Ja. Genau, das ist. Ja. Und ist auch so Lovecraft fängt immer so an und dann kommt so, und jetzt sind sie da und dann auf einmal fängt ja so die ganze Geschichte dieser Aliens, es geht ja um die großen Wesen und sowas, einfach zu erzählen. So, das könnt ihr daraus alles ablesen und zwar innerhalb von zwei Seiten gerade. Ja, also,
du willst die Action.
Ja, aber es ist auch einmal so, auf einmal wird er so, der baut das stimmungsmäßig richtig auf und dann kommt so, dann kommt der mystische Teil und dann, ja, und dann haben die das gemacht und das gemacht. So, wie seht ihr das anhand dieser Bilder?
Ja.
So, und warum? Aber, ach, ja. Schrecken von Dunham ist zum Beispiel auch ziemlich, ziemlich, ziemlich cool.
Ja, ich finde, es gibt auch sehr viele coole Brettspiele und Spiele so in dem. Das
ist halt Cosmic Horror. Das ist eine gute Vorlage. Hier, ja. The Thing hinter uns. Stimmt. Der Zuschauer.
Ja.
Ja, dann, das war's aus meinem. Was hast du?
Ja, ich habe ein paar Serien mitgebracht.
Genau.
Ich wollte mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Also es gibt auch ein paar, die will ich nur erwähnen.
Ja.
Genau, wir haben überlegt, was wir heute so machen. Ich habe gesagt, warum reden wir nicht mal über alle Serien, die ich geguckt habe?
Ja.
Dann haben wir vielleicht auch ein paar Tipps noch für euch, was dieses Jahr so gestartet ist. Aber es gibt auch ein paar ältere Sachen. Und ich will direkt mal mit The Chair Company anfangen. Das gibt's auf HBO Max. Und das ist eine Serie von Tim Robinson. Das ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Produzent, Regisseur und so weiter und so fort. Den kennt man vor allem, ich kenne ihn vor allem durch die Serie I Think You Should Leave. Der hat so, das ist so eine Sketch-Comedy-Serie und das ist so ein extremer random Humor.
Okay.
Es ist ganz oft so, dass er in so unangenehme Situationen reingebracht wird. So, ich meine, das kennt man zum Beispiel auch aus Stromberg, aber das ist halt das so vom Absurditätsfaktor halt 5000.
Ein bisschen Curb Your Enthusiasm, so ein bisschen. Lass es Larry auf Deutsch.
Ja, habe ich nie gesehen. Okay. Genau, aber der hat eine Serie gemacht, die heißt The Chair Company. Und das Geile ist, ich finde die Prämisse so cool. Die ist auch lustig. Der hat auch mal einen Film gemacht, der heißt Friendship. Den fand ich leider nicht ganz so gut, auch wenn der auch so diesen Humor hat von ihm. Also muss halt auf diesen Humor von ihm stehen. Mhm. Ihr könnt eigentlich bei Netflix I Think You Should Leave mal die erste Folge schauen, die dauert 20 Minuten. Und wenn ihr den Humor nicht fühlt, dann könnt ihr auch weiter gucken.
Dann nicht The Chair Company gucken.
Ich finde ja auch, ne, ich finde auch so, es gibt auch so Comedians oder Künstler, die ich jetzt auch irgendwie, die alle so lustig finden, wo ich nie so check, warum finden die alle so lustig? Hier so wie, was fällt mir sein Name nicht ein?
Mario Barth.
Nee, nicht Mario Barth. Hier, der macht auch immer Filme. Der macht auch ganz viel Musik. Boah, jetzt habe ich voll die Wortfindungsstörung.
Jack Black?
Nein, Deutscher.
Deutscher. Macht auch Musik?
Ja.
Was für Musik?
Katzenklo.
Helge Schneider.
Ja, Helge Schneider, check ich gar nicht, sorry.
Was ist der Stuhl?
Ja, finde ich mega unlustig. Ich check's einfach nicht. Und ich glaube, bei Tim Robinson ist es auch so.
Helge Schneider finde ich in Dosen.
In Dosen. Ja. Ja, genau. Aber The Chair Company, das hat eine geile Prämisse. Und zwar spielt Tim Robinson Ron und der arbeitet in einer Firma. Und es gibt vor dem ganzen Staff gibt es quasi so ein Meeting. Mhm. Und er setzt sich auf einen Stuhl und der Stuhl bricht zusammen.
Ah.
Und das ist für ihn halt so ein einschneidendes Erlebnis, weil das für ihn so peinlich ist. Mhm. Und er will dem halt auf die Spur gehen. Warum ist dieser Stuhl gebrochen? Okay. Und daraus entwickelt sich so eine kleine Spionage-Komödie so mit so Verschwörungstheorien und alles Mögliche über diese Firma.
Ah, okay. Und das ist dann die besagte Chair Company.
Genau,
diese
Chair Company.
Das hört sich cool an.
Das ist so ein ganz abgefahrener Mix aus Mystery und Comedy.
Hört sich super interessant an.
Ich fand die richtig cool. Ja. Die hat mir richtig gut gefallen.
Gibt's auf HBO?
Max.
HBO, ja.
Genau.
Ja. Gibt's ein anderes HBO hier? Nein, oder?
Ja, es gibt ja, die erinnern ja alle.
Da, wo House of the Dragon läuft, läuft auch das.
Ja, nee, ich meine, HBO hat ja in den USA heißen die HBO, dann haben sie sich umbenannt, dann wieder nicht. Und in Deutschland heißt das jetzt auf jeden Fall HBO Max.
Irgendwann kommt auch, ja. Das
ja, es gab ja auch HBO Go und keine Ahnung was. Und teilweise lief das ja dann auch auf Sky. Und dann Sky gab es ja noch Wow, deshalb alles super verwirrend. Jetzt gibt's HBO Max.
Ja.
Bisschen einfacher. Genau.
Dein nächster Tipp.
Oh Gott, ja. Ich habe wirklich alle Serien aufgeschrieben, die ich geguckt habe.
Das fand ich wild. Ich bin einer der Menschen, das ist wie so früher zu sagen, ich habe keinen Fernseher mehr.
Ja.
Ich habe noch nie Content von dieser Person gesehen, außer ein Bild, wo der so grinst wie so eine Maschine.
Wahrscheinlich, wenn es so viele wissen. Ich habe Beast Games geschaut von Mr. Beast, die zweite Staffel.
Was geht da ab? Ist das so dieses utopische, eher dystopisch, wo Leute halt für Geld alles machen?
Ja, 100%. Okay. Und das ist auch, ich guck das mit so einem interessierten Entsetzen.
Oh Gott.
Also das ist wirklich schon so, das ist so Endstufe Kapitalismus, richtig schlimm. Aber es ist halt auch wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Und so die Stakes sind halt so hoch, weil das ist jetzt auch die in der ersten Staffel hat der Gewinner, also da war eigentlich ausgeschrieben 5 Millionen US-Dollar, was damals schon der größte Gewinn war in so einer Show. Und ich glaube, der hat dann 10 Millionen gewonnen, weil man das halt mit so einem Münzwurf verdoppeln konnte.
Oh mein Gott.
Und genau in der zweiten Staffel, die versuchen halt immer noch mal was draufzulegen, aber es geht halt ganz viel drum, okay, wir haben 1000 Leute, die werden auf 100 runter und am Ende, die müssen halt immer so gegeneinander intrigieren und das tut auch richtig, weil das ganz oft so das Schlimmste in den Menschen hervorruft. Yeah, und du merkst halt auch immer so, er will die Situation immer noch ein bisschen, ja, hier, jetzt musst du den gegen den ausspielen. Aber warum willst du jetzt das Geld nicht haben? Das ist wirklich ganz schlimm. Und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich das schaue. Aber ich guck das hier im journalistischen Auftrag für Cinema Strikes Back.
Ganz ironisch.
Ja, also guck das nicht an. Es ist wirklich schlimm. Ja. Was das komplette Gegenteil von Beast Games ist, habe ich dieses Jahr auch geschaut. Im Januar kam ja eine neue Game of Thrones Serie raus, A Knight of the Seven Kingdoms, die erste Staffel mit Peter Claffey und Dexter Sol Ansel.
Wunderbar.
Und wir haben super viel drüber gesprochen. Ja. Es ist eine super wholesome Serie. Guckt gerne nochmal die Folgenbesprechung. Genau. Aber ich wollte hier jetzt einmal die komplette Liste runtergehen.
Nächstes Jahr Staffel 2.
Ne? Nächstes Jahr startet Staffel 2. Und wenn alles gut läuft, machen wir natürlich auch wieder Folgenbesprechungen.
Ja.
Kannst du euch nicht aber 100% versprechen.
Ich hoffe, niemand stirbt.
Nur 90%.
Okay. Niemand darf sterben in dieser Serie. Das ist ganz furchtbar. Das ist eine Serie, wo ich auch gedacht habe, bitte nicht. Der ist cool.
Ja.
Don't die.
Ja, damit. Das stimmt. Ja, hast du das manchmal auch, dass du guckst ja auch relativ viele Serien und Filme und liest Bücher und Comics und spielst Spiele. Hast du auch manchmal so Serien oder Filme oder irgendwas, die du gesehen hast und an die du dich fast gar nicht mehr erinnern kannst?
Mhm. Ist mir auch schon passiert, dass ich sage, oh, das gucke ich jetzt. Ah, das kenne ich schon.
Ja?
Minority Report. Ich weiß nicht, warum. Ich habe Minority Report dreimal gesehen und dachte so, stimmt, den Film kenne ich ja nicht. Ach, Moment mal.
Ja, aber ich habe das jetzt immer mehr so innerhalb des Jahres, wenn ich dann schon einen Film gesehen habe und dann so, worin ging es da denn nochmal? Dann habe ich immer so diese Angst, fuck, habe ich jetzt schon Demenz oder sowas?
Nee, das ist die Masse.
Das ist einfach
Fantasy-Filmfest steht dir auch an und wenn du mich nach dem Fantasy-Filmfest fragst, was hast du denn so? I don't know.
Ja.
Also das muss ich dann nochmal, wenn wir es im Podcast besprechen, was wir übrigens tun, hart rekapitulieren, nochmal ein bisschen nachlesen natürlich, aber so, fuck, wie hieß denn dieser Film, wo das und das passiert ist?
Das ist übrigens auch der Grund so ein bisschen, warum ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, weil ich mein Hirn so ein bisschen mehr fordern wollte. Ich gedacht habe, vielleicht hilft das mir so ein bisschen. Und es macht glücklicherweise auch ziemlich Bock.
Schlagzeug von der Steuer absetzen, weil es Arbeits...
Wo kommt was?
Oder deine Krankenkasse zahlt das?
Ja, genau, die Krankenkasse zahlt mir mein Schlagzeugunterricht. Das war schön. Ja, genau, so eine Serie, wo ich wirklich sagen muss, die ist so ein bisschen rein und wieder raus, ist His and Hers. Mhm. Die habe ich, glaube ich, auch damals in meinem Serienvideo empfohlen. Die ist mit Tessa Thompson und John Bernthal. Mhm. Und da geht es um einen Mordfall in einer Stadt.
Das ist ja verrückt.
Ich weiß noch, die Serie hat so einen krassen Plot-Twist. Und ich weiß noch, dass Levin aus unserem Team, dass der den so scheiße fand, dass er die ganze Serie kacke fand. Ich muss aber sagen, ich fand die so vom Gefühl her, was ich noch so im Kopf habe, fand ich die ganz nett.
Ganz nett, okay.
Ja.
Läuft auf Netflix, by the way.
Läuft auf Netflix.
Aber was ist His and Hers? Was hat's mit dem Titel auf sich?
Ja, das ist halt His und Hers. Ist halt ein
aber His typ what? Also sein Frau. What?
Hä?
Aber sein was?
Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht mehr so viel mit der Serie auseinandergesetzt.
Okay. Ja.
Genau, dann haben wir noch The Pitt, Staffel 1 und 2 habe ich dieses Jahr nachgeholt, weil dieses Jahr ist er auch HBO Max gestartet und die sind ja direkt mit Akotsk, also mit Night of the Seven Kingdoms, an den Start gegangen, aber auch mit The Pitt, eine Serie, die ja in den USA gerade für viel Furore gesorgt hat und die sehr beliebt war.
Sehr gefeiert auch.
Genau, und ich meine, Alper hat auch schon sehr viel über die Serie gesprochen. Das spielt ja in Pittsburgh in einer Trauma-Unit in einem Krankenhaus. Und es geht einfach um ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die dort ihren Dienst verrichten. Und auch das gesamte Krankenhauspersonal. Und es sind so viele kleine Geschichten, die darin erzählt werden und so diesen Daily Struggle von diesem Krankenhaus erzählen. Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich fand gerade die erste Staffel war richtig gut. Die zweite war auch gut, weil man die Figuren halt irgendwie ins Herz geschlossen hat innerhalb der ersten Staffel.
Und in Echtzeit ist es.
Und es ist nicht in Echtzeit, so wie 24. Es zeigt eine Schicht.
Ah, okay.
Und die Folgen sind dann halt auch, ne, das spielt dann von Stunde bla bis bla, aber die Folge ist eine Dreiviertelstunde lang.
Ah, okay.
Das ist dann nicht so wie bei 24, wenn man dann sieht, so. Das muss dann noch.
Da
muss dann noch irgendwie jede Sekunde gefüllt werden.
Ja, okay.
Ja, deshalb, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Herangehensweise. Ja.
Auch bei
HBO Max. Oh. Genau, dann habe ich dieses Jahr die fünfte Staffel von For All Mankind auch noch gesehen. Von Apple TV Plus. Da gibt es sie zu sehen. Und das ist ja so eine Comfort-Serie von mir, die ich seit Jahren gucke und mich auch auf jede Staffel freue. Du bist noch in vier?
Ja.
Ja, genau. Da geht es ja darum, dass die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet sind. Und quasi das Space Race hat damit niemals aufgehört. Und die Sowjetunion und auch die USA schaukeln sich so gegenseitig hoch. Und es wird ultra viel Geld in die Raumfahrt gesteckt. Deshalb ist alles ein bisschen
schneller.
Ja. Genau. Weil das ist ja auch so, dass Raumfahrttechnik ja auch so für Fortschritt sorgt tatsächlich.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Nimmt dann auch sehr schnell, also am Anfang hat das ja so noch so reale Komponenten, wenn das so in den 60er, 70ern spielt, gefühlt noch.
Das ist so näher an uns noch,
hat man auch schon mal gesehen und dann kommt halt so, jetzt haben wir eine Mondbasis und wir haben keine Mondbasis. Kommt vielleicht noch, vielleicht irgendwann. Aber da ist es halt sehr früh und dann denkst du, wo sind wir gerade? In den 90s und der hat ein Handy?
Mhm.
Und zwar nicht so ein Brick, sondern ein gutes?
Ja.
Ja, also solche Sachen. Und das ist halt cool, also diese Entwicklung. Das macht einen so ein bisschen traurig, wenn man so sieht, das spielt ja über so wirklich Jahrzehnte, wie so Figuren so einfach so ihr ganzes Leben so schnell durchspielen quasi. Oh Gott, das Leben ist so schnell vorbei gefühlt.
Ja.
Aber die machen es sehr smart, was diese Übergänge geht von den Hauptfiguren in so in die nächsten, so diese Staffelweitergabe, also die Stabweitergabe. Das finde ich ist sehr gut gemacht in der Serie, dass man so, jetzt bondet man mit den Figuren so und dann sind die im Mittelpunkt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht.
Ja, und das ist das große Problem bei Staffel 5.
Oh nein.
Weil viele Figuren, das beginnt in den 60ern.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal der Serie, dass das einfach über Jahrzehnte geht. Und ich finde, das sollten mehr Serien machen, weil mich macht das dann auch traurig, so Figuren zu sehen. Aber ich meine, das spricht ja für die Serie.
Ja, eben.
Und ich finde das halt so krass bei der Serie auch, dass es halt nicht nur so dieses Konzept ist, ne, von dieser Alternativweltgeschichte, die so fasziniert. funktioniert, sondern dass halt auch so die Figuren einem ans Herz wachsen.
Und auch wie man die anders wahrnimmt. So ein bisschen
halt ja, Game of und die Thrones sich auch, Faktor, die sich dieses, entwickeln.
Dieses Grau, also nicht dieses Schwarz-Weiß, ja. sondern auch so und denkst, boah, in der Staffel ist die Figur so, oha. Ja. Ja, die soll halt ganz typisch für diese Figur stehen, also für diese Eigenschaft. Und dann wandelt die sich so, ich so okay, ja. was für ein wilder Ritt, aber glaubwürdig.
Ja, das ist halt vor allem bei der Hauptfigur so, bei Joel Kinnaman, der Edward Baldwin spielt, also so mit die Hauptfigur in dem ganzen Ding, auch der bekannteste Schauspieler mitspielt. Mhm. Aber ja, ich finde halt so in der fünften Staffel, es sterben halt einige Figuren in der Zwischenzeit. Und Klar. ich finde, dann kommen neue Figuren rein, die es davor noch, die auch mal so angeteased wurden, aber ich finde, die schaffen die Staffelübergabe nicht mehr Schade. So gut. Und nach der fünften Staffel von For All Mankind kommt noch so noch eine kommen und dann ist auch Schluss.
Dann ist der ganze Weltraum eingenommen.
Ich gucke die immer noch gerne, weil es sind trotzdem die Kinder dann von den Figuren, die mir ans Herz gewachsen sind. Und es ist immer noch Weltraum.
Und Space, genau. Das ist das Geile auch. Und es sieht auch ganz gut aus.
Und ich freue mich trotzdem auf jede Folge, aber also ich fand gerade die ersten zwei Staffeln waren wirklich großartig.
Mhm.
Ja. Cool. Genau, und dann springen wir mal kurz, weil es gibt noch eine andere Serie, die habe ich ja auch schon mal, ein Spin-off zu For All Mankind. Mhm. Das heißt Star City, das gibt es auch auf Apple TV Plus. Das heißt ja nicht mehr Apple TV Plus. Und da geht es quasi um die gleiche Welt, also es spielt auch in diesem Franchise, aber es erzählt die Geschichte nicht aus Sicht der Amerikaner, sind fast alles amerikanische Figuren in den ersten Staffeln, sondern von der anderen Seite, von den Sowjets.
Beginnt es denn also quasi genauso? Ist es so der gleiche Handlungsstrang?
Es beginnt weiter vorne.
Weiter vorne.
Also es beginnt früher und somit der bekannteste Schauspieler, der mitspielt, ist Rhys Ifans, wie auch immer.
I don't know.
Otto, Hohenturm.
Oh, cool. Ja.
Ich hab
da hast du gerade Otto Walkes.
Ja, ich hab oh Gott. Damit so einem fake russischen Akzent noch, ne?
Hallo, Ritty.
Was ist das? Ja, dann kommt plötzlich hier die, weißt du, die
Ottifanten. Ja. Alter auch, ja. Oh mein Gott.
Ja, genau. Ich hab die Serie bisher noch nicht weitergeschaut. Mhm. Ich fand die aber bisher eigentlich ganz gut. Aber ihr merkt schon, ich habe halt irgendwie so viele Serien und teilweise war es dieses Jahr auch so, dass ich, glaube ich, 6, 7 oder 8 Serien parallel geguckt habe, weil dann, wir kommen ganz oft Screener, aber dann fehlen die letzten zwei Folgen oder dann kommt House of the Dragon und die restlichen Folgen fehlen noch. Deshalb war das bei mir irgendwann so, ich glaube, das ist auch nicht gut sich dran zu erinnern.
Durcheinander auch was
wo ist. Ja. Genau, aber die will ich auf jeden Fall noch fertig schauen, weil ich habe irgendwie so einen inneren Drang, das dann auch zu komplettieren.
Ja, komplettiere, ja.
Ja.
Hat das so ein, das hört sich eher so nach, ist okay an, ist gut, aber
nee, ist gut, ist,
aber ist jetzt
ist
nicht,
gut.
So, der, nicht so der, 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 der For All Mankind Wow-Moment.
Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, deshalb, du weißt ja schon, was es gehen wird.
Ja.
Die Figuren sind schon interessant, aber ich finde, ich muss da noch ein bisschen reinwachsen.
Okay.
Ja,
okay.
Es war halt nicht so die Überraschung für mich wie For All Mankind.
Ja.
Genau, eine Riesenüberraschung dieses Jahr war Heated Rivalry, die erste Staffel. Da haben wir auch sehr viel drüber gesprochen. Hast du das inzwischen nachgeholt?
Nee, noch nicht.
Solltest du tun.
Ja,
okay. Ja, ist auf jeden Fall eine der besten Serien dieses Jahr. Da geht es ja um Eishockey.
Ich war letztens Eishockey gucken, ich bin voll drin.
Ja, und es geht um männliche Eishockeyspieler, die sich ineinander verlieben und Affären haben und so weiter und so fort.
Gut.
Ja, ist eine super Serie, haben wir schon viel drüber gesprochen. Über eine andere Serie habe ich auch in irgendeinem Podcast vor ein paar Monaten nochmal gesprochen, aber das ist auch so eine Serie, ich muss immer wieder an die denken und die lässt mich einfach nicht los.
Mhm.
Und mein Bildschirmhintergrund ist auch aus der Serie.
Oha.
Ja, Station 11.
Mhm.
Das ist eine Serie, die auf einem Buch basiert. Unter anderem Mackenzie Davis spielt mit und ich liebe Mackenzie Davis, so eine tolle Schauspielerin. Himesh Patel spielt mit, den hat man jetzt vor kurzem erst in Odyssey gesehen.
Mhm.
Und das ist quasi eine Dystopie, in der so ein Großteil der Menschen sterben und der Rest muss halt gucken, wie er zurechtkommt. Aber das ist jetzt...
Sieht zu.
Es ist nicht so wie bei Walking Dead, dass irgendwie Zombies kommen. Es ist jetzt nicht so fatal wie bei The Road, wo sich alle gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hat so eine sehr... Es hat sowas sehr Fantastisches auch. Es ist schon sehr real, aber es hat auch sowas Fantastisches, weil die Hauptfigur wird Kirsten, die wird gespielt von Mackenzie Davis und es gibt auch noch eine jüngere Version. sie reist dann um die großen Seen und
Kanada oder was?
Amerika.
Ach so.
Also die großen Seen da, Amerika.
Ach so, ja.
Und mit einer Theatergesellschaft. Und die führen dann halt so in verschiedenen Orten, wo es halt noch Menschen gibt, führen die Theaterstücke auf. Mhm. Ich finde es super schwierig, so das alles in Worte zu fassen, wie toll diese Serie ist.
Das hört sich auch so ein bisschen so nach, guten Figuren.
Das hört sich nur nach sehr mit guten Figuren. Die Serie macht einen sehr nachdenklich.
Okay.
Also es gibt Drama, es gibt auch ein bisschen Action. Aber die hat halt so was keine andere Serie hat. Und ich finde, das sowas findet man heutzutage nicht mehr so oft.
Mhm. Es gibt so eine große Überstory, also wollen die irgendwas oder ist es wirklich nur in Anführungszeichen dieses, wir begleiten die jetzt so auf ihre Reise oder wollen die was rausfinden oder sowas?
Es geht vor allem um die Verbindungen zwischen den Figuren und generell um Verbindungen zwischen Menschen und wie das dann ist nach so einer Postapokalypse.
Okay. Ja,
und ich finde, das hat so viel.
Alper sehr gefallen noch.
Ja, der hat es auch schon lange auf seiner Liste geschrieben. Es gibt halt so Handlungsstränge und du fragst ja die ganze Zeit, werden die sich irgendwie noch miteinander verweben, auch wenn das geht halt auch über, glaube ich, ein Jahrzehnt oder vielleicht sogar zwei Jahrzehnte spielt diese ganze Serie. Und also ich kann es einfach empfehlen, guckt's an. Es gibt es bei Paramount Plus und bei Amazon zum Glück zu schauen, weil das war auch ein bisschen schwierig, an die überhaupt zu kommen. Anfangs. Also kannst du dir natürlich so auf Blu-ray bestellen, aber es ist eigentlich eine HBO-Serie, die aber nicht bei HBO Max ist.
Ja, dieses Chaos, wo läuft.
Die rechte Situation.
So in der Vorbereitung, so wo läuft was und dann, bei Wow, bei Amazon Prime. Manchmal ist es ja so, dann ist es da im Paket drin, in der Flatrate quasi. Und dann kannst du es dann noch dazu kaufen. Da kann man sich dann aussuchen, was man haben möchte, ob man jetzt dir vielleicht nicht noch einen Anbieter monatlich buchen möchte, sondern dann kann man sich die Serie oder sowas für ein paar Euro weniger dann woanders in einem Zusatzpaket holen.
Ja, genau. Und was soll ich jetzt noch sagen? Ich will noch eine Sache sagen.
Dass es schön ist.
Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Serie. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Die ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich glaube 2021.
Ach doch, so alt?
Ja.
Ach, also, dann lief
so alt?
Sie da halt noch nicht lief, so deswegen.
Ja, genau, was ich gut fand, es ist halt eine Miniserie. Und ich bin eigentlich großer Verfechter von diesem Prinzip Miniserie, ist abgeschlossen.
Ja.
Ist auch perfekt abgeschlossen und soll nie was fortgeführt werden. Ja.
Gut.
Nämlich, was fortgeführt wurde, was ich jetzt auch nicht mehr so gut fand, ist Shrinking, die dritte Staffel. Hast du Shrinking schon mal gesehen?
Aber es steht auf der Liste, ist ja mit Harrison Ford.
Genau.
Der ein Shrink ist.
Genau, ist ein Psychotherapeut zusammen mit zwei anderen. Also eine Figur wird gespielt von Jason Segel, die andere von Jessica Williams. Und das ist so eine sehr wholesome Serie, die so vom Prinzip her auch hat mich sehr an Ted Lasso erinnert. Aber das liegt auch daran, dass der Showrunner Bill Lawrence ist, der hat beide Serien geschrieben. Es geht halt auch ganz viel um mentale Probleme, wie man da zurechtkommt und auch wie man dann kommuniziert. Das ist halt so, das ist so wholesome, wo du immer denkst, ja, so müsste es eigentlich jeder machen, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und ich mag die Serie total gern und Harrison Ford, du wirkst auch wirklich, wie er aufblüht.
Der hat Bock drauf, ne?
Ja, der hat richtig Bock drauf. Das Einzige, was mich jetzt in der dritten Staffel so ein bisschen gestört hat, ist, es gab in den ersten zwei Staffeln schon sehr interessante Konflikte, die es jetzt so in der dritten Staffel nicht mehr gibt, weil die halt jeweils dann immer so am Ende der Staffel gelöst wurden oder so teilweise gelöst
man
wurden.
Man müsste sich was aus dem Hut ziehen, was nur ein akutes Problem wäre.
Ja, genau. Okay. Deshalb, ich finde, die dritte Staffel, da fehlt so ein bisschen an Konflikten.
Hätte man nach Staffel 2 einfach Schluss machen können? Oder gab es da noch irgendwas zu erzählen?
Nee, es gibt eigentlich immer noch was zu erzählen.
Okay.
Ja, aber ich hätte auch, wenn es eine Staffel gewesen wäre, hätte ich mich auch gefreut.
Okay.
Genau. Aber das wirklich den gleichen Kritikpunkt hatte ich damals auch bei Ted Lasso bei der letzten Staffel.
Das haben wir.
Das war einfach zu positiv, gar keine Konflikte mehr und so, was ist hier los? Und es gibt ja auch eine neue Staffel von Ted Lasso, habe ich noch nicht reingeschaut. Genau, wo es nämlich viele Konflikte gibt, ist die Serie Industry. Die spielt im Londoner Finanzsektor.
Yeah.
Und das ist auch so eine Serie, die habe ich bisher nicht mehr weitergeschaut. Werde ich irgendwie in der zweiten Staffel hängen. Und ich weiß nicht, was dann dazwischen kam. Es liegt ein paar Monate her, aber ich wollte es eigentlich weiterschauen. Mhm. Weil Kit Harington spielt auch in den, ich glaube jetzt ab der dritten oder vierten Staffel mit. Aber so weit bin ich noch nicht gekommen. Okay. Das Einzige ist, ich bin nicht so 100% warm geworden mit der Serie. Weil
geht es um so einen Finanz, Bros oder was ist
das? Ja, da? Nee, es geht um eine junge Frau, die versucht halt in diesem Finanzsektor so Fuß zu fassen. Und ich irgendwie finde ich dieses, ja, das ist alles so sehr kalt und so mir so fremd. Es gibt auch so, ne, es gibt so Serien, zum Beispiel Succession, wo es ja auch da wirklich jede Figur ist ein Arschloch. Aber die ist halt sehr witzig, ne?
Ja.
Ja. Und ich finde, bei Industry ist das halt nicht so, die ist halt eher eine Dramaserie. Okay. Und irgendwie, es schreckt mich so, immer so ein bisschen ab.
So ein bisschen erbarmungslos, die Serie. So,
ja, auch.
Die lässt dir keinen guten Moment.
Ja, doch schon. Also du freust dich ja schon dann, wenn die Hauptfigur irgendwie dann irgendwie so einen krassen Deal eintütet. Okay. Aber es ist dann andererseits so, es geht immer nur um Geld. Ja, genau. Die Serie gibt es auch bei HBO Max. Auch bei HBO Max gibt es die erste Staffel von Task. Da hat Alper auch schon sehr viel drüber gesprochen. Der hat mir die Serie auch damals empfohlen. Das ist diese Serie mit Mark Ruffalo und mit Fabian Frankel, mit Christian Kraut, wo es darum geht, dass eine Biker-Gang immer wieder überfallen wird. Und Mark Ruffalo ist ein ehemaliger Pfarrer und arbeitet jetzt fürs FBI und soll dem auf die Spur gehen.
Aber wenn die Biker-Gang wird überfallen oder die Biker-Gang überfällt?
Nein, die Biker-Gang wird überfallen.
Die überfallen.
Ja, genau. Und der soll halt gucken, was da Phase ist. Aber diese Biker-Gang ist halt auch in so illegale Machenschaften involviert. Okay. Ja, kann ich sehr ans Herz legen. Ich glaube, ich habe nur 7 Folgen oder sowas. Und ist von Brad Inglesby, der unter anderem auch Mare of Easttown gemacht hat. Auch nochmal eine große Empfehlung. Boah, ich werde heute so verwöhnt mit so vielen Empfehlungen.
Außer Beast Games. Die einzigen Biester, die man sich angucken kann, ist dein nächster Tipp auf der Liste hier.
Ja.
Da müssen wir gar nicht viel drüber reden, weil
ja, House of
mehrere Dragon. Stunden Content dazu.
Ich habe nochmal die ersten 2 Staffeln geschaut und dann die 3. Staffel. Wir haben Folgenbesprechung gemacht, muss ich eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe in dem letzten Podcast schon gesagt, dass ich nicht so warm geworden bin mit der 3. Staffel. Wie war es bei dir?
Ich bin damit wärmer geworden, weil die 2. hat mich schon so ein bisschen enttäuscht. Ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Die fand ich ein bisschen langweilig. Also dieses ganze Harrenhal war interessant, aber zu lang. Und ich weiß nicht, die erste Staffel hat mich schon begeistert, muss ich sagen. Und Staffel 2 war dann eine Enttäuschung. Und dann hat mich 3 ein bisschen mehr abgeholt, weil es auch mehr Drachen gab. Und die Interaktion mit den Drachen. Also es gab so viele schöne Details in der Staffel. Sie hat mich rausgelassen mit ich will wissen, wie es weitergeht. Das ist immer ein positives Zeichen,
ja.
Aber kann natürlich auch sein, ihr habt zu wenig erzählt. Also meinetwegen, hätten sie einfach den ganzen Tanzerdrachen einfach so in einem Stück gemacht.
Ja, also ich frage mich auch jetzt immer noch, wie die es schaffen wollen, in der 4. Staffel alles unterzubringen, was eigentlich noch erzählt werden müsste.
Ja, ich habe es schon gehört, da wird eine kurze Staffel. Ja. Also wenn man jetzt sich an die Bücher halten würde anscheinend.
Also dann wir müssen viel schaffen in der Staffel, wenn das klappt. Ja. Dann habe ich noch einen Tipp, da spreche ich auch sehr gerne drüber, weil ich diese Serie liebe. Paradise, da lief dieses Jahr die 2. Staffel, die ich auch sehr gut fand. Wo es ja, ich versuche da immer so wenig wie möglich drüber zu sprechen, einfach weil ich finde so, wenn man diese Serie schaut und merkt dann langsam, darum geht es.
Sowas.
Dieses Erlebnis, dieses Aufdecken, was, um was es alles geht, ist halt so spannend. Aber es beginnt halt damit, dass der amerikanische Präsident von seinem Bodyguard ermordet im Schlafzimmer aufgefunden wird. Und du weißt nicht so genau, hat der Bodyguard irgendwas damit zu tun?
Ja,
okay. Weil er nicht direkt nach Hilfe ruft. Und genau, der wird gespielt von Sterling K. Brown. Genau, mehr will ich nicht dazu sagen. Guck diese Serie. Das hatten mir auch, glaube ich, auch Leute in den Kommentaren empfohlen. Deshalb nochmal danke. Schreibt immer gerne eure Tipps
auf. Ja, gerne, Herr Demet. Es gibt so viel Kram.
Ja, also falls man dann mal die Zeit findet, weil jede Woche kommen ja auch 1000 andere Serien raus, gibt uns auch gerne Tipps, was wir schauen.
Auf Netflix kam nämlich auch was raus. Und zwar schon die 2. Staffel.
Die 2.
Staffel. Von One Piece.
Genau, da war ja mein lieber Freund, der Antonio hier und wir haben da lange über die 2. Staffel gesprochen und also mir muss ich jetzt auch nicht so sagen, ich mag One Piece. Ich hab mal was überlegt, aber ich will das überhaupt nicht versprechen, aber ich glaube, das wäre ganz lustig, mal das zu machen. Ich will das nicht versprechen, ich will es einfach mal sagen und ihr könnt es auch schreiben, du musst es unbedingt machen, wir müssen mir das erstmal überlegen. Ich habe mal überlegt, ob ich mir alle Folgen von One Piece, also von einem Anime, nochmal anschaue. Und nach jeder Folge mache ich so eine kurze Einschätzung.
Sind das nicht 1000?
Ja.
Alter. Rechne das mal in Zeitung.
Ja, aber es wär auch ein bisschen lustig, weil ich bin ja damit auch teilweise aufgewachsen. Als ich 15 war, kam, glaube ich, die erste Staffel in Deutschland raus.
Gar nicht in One Piece drin.
Ja, dafür bist du wahrscheinlich ein bisschen eine andere Generation.
Ja, also das ist genau dieser Bruch gewesen, glaube ich,
ja.
So zeitlich.
Aber hast du Bock mal One Piece zu schauen, die Live-Action-Filme auf Netflix? Also, weil die ist halt schon, die fasst sehr viel zusammen.
Aber kann man das machen, ohne die Originalsachen gelesen oder geguckt zu haben?
Ich glaube schon, das funktioniert auch. Ich meine, deshalb wurde die Serie auch gemacht, ne, um einfach so ein neues Publikum zu gewinnen. Und man muss halt so ein bisschen mit dem Style zurechtkommen. Ne?
Ach, das passiert auf dem Anime. Fand ich gut.
Und das ist halt komplett abgefahren.
Auch. Ja,
so
genau.
So sehr flamboyant und bunt und übertrieben.
Ja, das will ich noch rausnehmen. Ja. Warum ist das so stretchy?
Also genau.
Der Dude.
Wegen Ruffy. Der, nicht Drachenfrucht, Teufelsfrucht.
Stimmt, da war ja was. Genau, das habe ich schon mal gehört.
Ja, genau. Ich mag auch dieses ganze Universum von One Piece. Das
sind halt Piraten, ne?
Sind halt auch Piraten, viele Segelschiffe, ja. Und halt der größte Pluspunkt ist einfach Iñaki Godoy, der Schauspieler, der Monkey D. Luffy spielt. Also
Ruffy, ne? Nee, Ruffy war anders.
Doch, der Monkey D. Ruffy ist auf Deutsch.
Ach so,
Monkey D. Luffy ist auf Englisch.
Ach, guck mal.
Ja. Same struggle wie bei Game of Thrones. Gut, dann haben wir noch auf der Liste Only Margot. Margot's Got Money Problems heißt die, glaube ich, auf Englisch. In Deutschland heißt die Only Margot. Da habe ich schon mit Lenny und Xena drüber gesprochen. Ist eine Serie mit Elle Fanning, Michelle Pfeiffer und Nick Offerman. Und es geht um eine junge Studentin, die schwanger wird von ihrem Professor, die komplette Geldstruggles hat und dann anfängt, einen OnlyFans-Kanal zu öffnen.
Okay.
Genau, aber den halt auch so komplett special aufzieht, weil so ihre so richtige Leidenschaft ist eigentlich das Schreiben, Geschichten schreiben und sie versucht das dann quasi so damit zu verwirklichen. Okay. Genau, und halt Geld zu verdienen, weil sie halt quasi sitzen gelassen wird. Ja, ist eine super Serie. Die zweite Staffel ist, glaube ich, jetzt auch schon angekündigt worden und genau, gibt es auf Apple TV und kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ja. Was Alper wahrscheinlich sehr empfehlen würde, ist Mall Shadow Lord. Da hat er ja auch schon sehr viel drüber gesprochen. Ich fand die, es geht um Darth Maul. Surprise, surprise, er ist nach Episode 1 noch nicht tot, noch lange nicht. Der wird jetzt noch in 1000 Serien, ist er nochmal vorgekommen.
Er ist jetzt ein Lord.
Er ist jetzt ein Lord, genau. Und da geht es quasi so um
der kleine Lord Maul.
Wie er nach seinem Ableben und wieder Aufleben im Imperium versucht, sich so eine Nische als Crime Lord zu eröffnen. Ja. Ich bin nicht so Fan von den Animationsserien von Star Wars, weil ich mit diesem Stil nicht zurechtkomme, aber hier kommen wir der Sache schon so ein bisschen näher. Okay. Ja, die sieht echt krass gut aus, teilweise auch so. Der Planet, auf dem es spielt, ist nicht Coruscant, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber es ist auch so eine große Stadt. So die Hintergründe sehen halt sehr special aus. Cool. Ein bisschen verwaschen und sowas und nicht mehr so dieser künstliche Animationslook aus den ersten Staffeln von Clone Wars zum Beispiel.
Ja, ich meins gewesen, ja.
Ich finde, wenn du Fan von Darth Maul bist, dann ist das auf jeden Fall okay. Dann ist das die richtige Serie.
Not that deep in Darth Maul stuff.
Weil
ist okay.
Sie ist sehr düster auch. Also das ist so die düsterste Version von Darth Maul, die man bisher gesehen
reingucken,
hat.
Reingucken, ja.
Ja, genau. Und Sam Witwer, die Stimme von Darth Maul. Tolle Stimme.
Gute
Hätte ich auch gern, ja. Was ich nicht so gern hatte dieses Jahr. War die fünfte Staffel von The Boys.
Boah,
eigentlich will ich nicht mehr drüber sprechen, weil es war so, einfach so eine herbe Enttäuschung.
Das ist so das Schlimme. Ich bin dieses und letztes Jahr so ein bisschen nicht dazu gekommen, Sachen zu gucken, wenn sie rausgekommen sind.
Ja.
Und The Boys ist ja die letzte Staffel, genau wie bei Stranger Things. Das heißt, alle hier haben das schon geguckt und dann kommen alle mit so Gesichtern hier ins Büro so, und dann sage ich so,
dann lass
ich guck's nicht. Und auch die letzte Staffel. Ich habe alles von The Boys immer geguckt, als es rausgekommen ist.
Ja.
Also bis Staffel 4. Und dann kam alle so, Gott, nee. Und
dann hat man auch keinen Bock mehr, das zu schauen.
Und jetzt ist es halt so late to the game.
Ja, aber andererseits will man dann aber auch wissen,
wie's aus?
Wie geht's denn aus? Aber es ist halt wirklich, es ist mega enttäuschend.
Vielleicht muss in meinem Gedankenpalast baue ich mir das Ende von euch selber zusammen.
Oder du liest einfach den Comic, weil
ein sehr gutes Ende. Ist besser. Ja.
Ja, genau. Lass uns von The Boys weggehen.
Genau, kommen wir zu Malcolm mittendrin.
Life.
Surprise.
Still unfair.
Ja. Hast du komplett gesehen?
Ich habe es komplett gesehen und ja. Das Schade. Existiert jetzt und ich finde, die Welt hat es nicht gebraucht.
Das war okay.
Es war nett, mal wieder alle zu sehen.
Ja, also fast alle.
Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek. Aber es hätte halt so viel besser sein können.
Mir hat der Vibe gefehlt vom Original so ein bisschen. Also auch optisch.
Ein bisschen zu clean.
Ja, der Wahnsinn vielleicht noch ein bisschen.
Ja, nee, wir waren ja alle nicht so
angetan.
Nicht so angetan davon.
Ah, oh, hey.
Ja. Das geht auch schon direkt weiter. Boah, jetzt komme ich. Oh. Diese Liste ist übrigens chronologisch. Also in der Reihenfolge habe ich die jeweils geschaut, beziehungsweise immer angefangen. Da waren so ein paar, ja, so ein Monat, wo echt nicht so gutes Zeug dabei war. The Boys merken mittendrin und Beef, die zweite Staffel. Mhm. Ich finde, die erste Staffel von Beef auf Netflix ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und ich bin auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es eigentlich eine Miniserie ist. Mhm. Aber es ist.
Prämisse hat das eigentlich so ein bisschen vorgegeben, oder? Dass es eigentlich. Eine Staffel hätte gereicht.
Ja, genau.
Es geht um zwei, die sich streiten.
Genau, es geht um zwei, die sich streiten. Es geht um Beef. Mhm. Und in der zweiten Staffel merkt man, okay, das ist eine Anthologieserie. Das hat jetzt nichts mehr mit der ersten Staffel zu tun. Es nimmt sich halt einfach so den Namen von der ersten Staffel. Dann muss man halt nichts Neues aufbauen. Ja. Aber ich fand es halt, hast du das gesehen?
Nee. Aber
wurde es dir auch vermiest? Und hast dann
ja, so. Ich muss die ganze Zeit bei sowas wie an The Terror denken, wenn du dich an diese Serie erinnerst. Es gibt auch Schiffe, aber
ich
die fahren nicht.
The Terror.
Staffel 1 geht hier um diese zwei Schiffe, die die Nordpassage suchen,
ja.
Beziehungsweise den Weg dadurch und dann im Eis feststecken bleiben. Und da ist ein bisschen Mystik drin. Und dann kam Staffel 2 und ich dachte so, cool. Die Grundthematik von Staffel 2 fand ich auch gut. Da geht es um Japaner während des Zweiten Weltkriegs, aber in Internierungslager, was die USA halt gemacht hat. So, oh, alle Japaner sind böse. Auch mit George Takei, der Schauspieler, der Sulu in Star Trek gespielt hat, der das ja auch selber miterlebt hat. Aber es hat mich so gar nicht abgeholt. Die Serie hieß einfach weiter The Terror und The Terror bezog sich ja eigentlich im ersten Film auf das Schiff.
The Terror, ja.
Und es gibt ja auch ein Buch über die Geschichten, die heißt ja auch The Terror. Nee, heißt nicht The Terror and the, wie hieß das zweite Schiff?
The Terror and the Ice.
Oder sowas. Auf jeden Fall, es geht ja eigentlich ums Schiff und deswegen so, warum nicht komplett eine neue, also warum wird das unter dieser Schirmerschaft dieser Serie, der ersten Staffel verkauft und nicht was Neues einfach, weil die Thematik ist ja schon selten erzählt oder seltenst erzählt und eigentlich wichtig und man hätte es anders aufziehen können. Da wäre meine Erwartungshaltung vielleicht auch eine andere gewesen.
Ja.
Und das habe ich dann irgendwie auch nicht weitergeguckt.
Da hat man immer so das Gefühl, die haben jetzt halt so diese Marke aufgebaut,
Halt
weiter nutzen.
Also wenn man es anders genannt hätte, irgendwie Tales of irgendwas und darunter halt dann jeweils diese Geschichten, aber so.
Ja. Fun Fact, dieses Jahr ist die dritte Staffel von The Terror erschienen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, um was geht es diesmal?
Dass jemand zu Unrecht in einer Psychiatrie landet und dort auf düstere Geheimnisse, möglicherweise sogar auf den Teufel selbst.
American Horror Story Staffel 2.
Ich muss auch sagen, American Horror Story hat mich noch nie gecatcht.
Ja, da habe ich schon oft drüber geredet, diese Hassliebe zu...
Ja, ihr merkt schon, wir reden über andere Serien. So gut ist die zweite Staffel von Beef, aber da haben wir auch schon detailliert in anderen Podcasts drüber gesprochen.
Aber mit der nächsten Staffel. Ja, jetzt kommt die nächste.
Das Ding ist halt auch, da spielen halt Oscar Isaac mit, Carey Mulligan und Charles Melton. Und ich finde das alles so ein bisschen wasted.
Gut.
Ja. Auch wasted ist die dritte Staffel von Euphoria.
Oh, auch kontrovers, kam auch kontrovers.
Die hat sich halt zu weit, glaube ich, entfernt von der ersten Staffel, von der zweiten Staffel. Ja, lass da einfach nicht drüber reden. Das ist wirklich, das macht mir jetzt gerade so ein bisschen, es sind gerade so viele schlechte Serien oder mittelmäßige
Kommen
Serien.
Kommen wir gleich hoffentlich noch was zu was Gutem.
Wir gehen ein bisschen weit nach oben. From. Mhm. Eine Serie, wo ich Alper geinfluenced habe. Eine Serie.
Der war da auf einmal sehr.
Ja, der hat alles dadurch
durchgebinged, glaube ich.
Durchgebinged auf jeden Fall. Das ist eine Paramount-Serie und die ist jetzt dieses Jahr in die vierte Staffel gegangen. Und da geht es um ein Dorf in den USA, wo man feststecken bleibt, wenn man einmal da drin ist und nicht rauskommt. Und nachts kommen böse Monster und wollen einen abschlachten. Rosa. Sehr blutig. Ich glaube, Marius,
Ist das für mich?
Wir haben ja heute rausgefunden, dass du es gerne so explizit magst, so in die Action rein. Oh, bisschen Horror.
Das ist From.
From ist da die perfekte Serie für dich.
Okay.
Ja.
Die ist so, also bevor ihr hier nicht drüber gesprochen habt, ist sie so komplett an mir vorbeigelaufen.
Das war auch Kommentare. Leute haben das in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, ich habe damals sogar irgendeinen Kommentar eingeblendet, weil ich das mal in so einem Tippvideo extra verlinkt hatte. Und manchmal kommt euer Feedback an. Genau, Shout From ist eine super spannende Serie. Da hängt nur alles davon ab, wie das zu Ende geführt wird, weil es immer neue und neue und neue und neue Geheimnisse quasi so angeteased werden. Mhm. Wenn ein Geheimnis gelüftet wird, kommen drei neue. Mhm. So ein bisschen wie bei Lost. Und
Ja, das ist, da geht natürlich die Warnglocken.
Ne? Ich finde, die vierte Staffel, die hat sich auch so ein bisschen gezogen.
Okay.
Also ich.
Weißt du, wie viel noch kommen?
Ich glaube, es sind noch eine oder zwei kommen, aber die müssen das jetzt auch langsam wirklich beenden, weil ich habe das Gefühl, so diese Staffel waren nicht mehr so viele gute Ideen dabei. Okay. Und man will halt langsam mal Antworten bekommen. Okay. Genau, dann habe ich noch eine Serie geschaut, die fand ich sehr toll. Die ist was fürs Herz. Und zwar heißt die, glaube ich, original Jury Duty Presents Company Retreat. Jury Duty war diese Serie, die vor ein paar Jahren lief, wo es um eine Jury Duty ging in den USA. Also, dass man quasi als Geschworener berufen wird und bei einem Gerichtsprozess teilhaben muss und damit entscheiden muss, was mit den Personen passiert, die verurteilt werden. Und bei der ersten Staffel war das so, dass das komplette Gericht wurde gebaut. Alles, Richter, Geschworene, alles waren Schauspieler, bis auf eine Person. Mhm. Eine Person war dann quasi Geschworene und hat gedacht, dass sie jetzt hier diesen Dienst leisten muss. Und es passieren halt, ist alles mit versteckten Kameras. Und es werden so krass absurde Situationen eröffnet, auch dann mit so, die Figuren, die Schauspieler gespielt haben, sind halt teilweise auch so richtig loco. Ja, okay. Und das Ding ist, jetzt ist die zweite Staffel raus. Die haben es jetzt nicht nochmal so gemacht, machen wir jetzt das nochmal, weil ich glaube, das war auch relativ erfolgreich und das, ne, dann riecht man da vielleicht das so, dass da irgendwas im Busch ist oder so. Und in der zweiten war das Company Retreat. Da hat sich jemand bei einer Firma als Praktikant beworben, um bei so einem Company Retreat quasi so der Firma so unter die Arme zu greifen. Mhm. Und da geht es dann quasi um so ein Familienbusiness, die so scharfe Soßen machen. Oh. Rockin' Grandma's Hot Sauce.
Okay.
Genau. Und das ist wieder das gleiche Prinzip, bloß halt eine neue Situation. Und ich finde, das steht und fällt halt immer so mit dieser einen Person, die nicht weiß. Etwas, ja. Und das war halt da auch wieder so mega der cute Typ, der halt auch so immer so sehr motivierend war und optimistisch und sich bemüht hat. Genau. Und wenn ihr was schauen wollt, wo man sich einfach so freut, das ist das Gegenteil von von Beast Games.
Wie viele Folgen hat das?
Das hat, glaube ich, so 6 Folgen. Okay. Also ist auch relativ schnell durchgeschaut.
Okay.
Ja.
Cool. Aber ist ja dann auch abgeschlossen immer in der Staffel.
Genau, ich hoffe, dass die das auch weitermachen. Ich finde, dass wenn so versteckte Kamerasachen irgendwie so wholesome sind, dann gefällt mir das auch ganz gut. Ja.
Ja, wenn sie gut gemacht sind.
Ja. Oh Gott, es hört einfach nicht auf. Wir kommen zu Widow's Bay.
Ja.
Da habe ich schon sehr viel drüber gesprochen. Mhm. Und Marius, du musst diese Serie schauen. Es ist Mystery, es ist Comedy, es ist so ein Mix, den man eigentlich niemand so zusammen sieht, aber die Serie schafft es. Von Anfang an das so gut miteinander zu vereinen. Mhm. Ich fand nur, in den letzten Folgen hätte es ein bisschen mehr Drama sein können, ein bisschen weniger Comedy. Aber trotzdem, das ist so eine besondere Serie und die wird auf jeden Fall dieses Jahr bei mir in den Top 10, wenn nicht sogar in den Top 5 der Serien dieses Jahr landen.
Ja, vielleicht setze ich für das gute Gefühl nach Staffel 4 bei Game of Thrones einen Cut und fange dann hier ein paar Filme aus der Liste an.
Ja,
fünf ist schon schleppend.
Ich würde dir From empfehlen und Widow's Bay.
Okay.
Ich glaube, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Mhm. Genau, das spielt halt auf einer Insel, auf der so merkwürdige Vorkommnisse stattfinden. Vielleicht sind da auch irgendwie Geister oder Monster, man weiß es nicht so ganz genau. Und es ist aber halt auch lustig. was nicht ganz so lustig war die erste Staffel von Half-Man oder die. Das ist eigentlich eine Miniserie. Das ist die neue Serie von Richard Gadd. Der ist ja vor 2-3 Jahren mit Baby Reindeer, hat er so einen Breakout-Hit. Hast du Baby Reindeer gesehen? Nee. Ja, guck mal, hast du schon 3 Sachen für die Liste. Großartige Serie, wo es um eine Stalkerin geht. Genau, aber in Half-Man. Und Richard Gadd hat diese Serie geschrieben, Baby Reindeer, und auch die Hauptrolle gespielt. Und in Half-Man, was jetzt für HBO produziert wurde, hat er wieder alles geschrieben und spielt auch wieder mit, ist aber, ja, ist eine der beiden Hauptfiguren. Mhm. Und da geht's um so eine Patchwork-Familie. Also es geht um, also Richard Gadd spielt quasi einen, den Halbbruder von der Figur von Jamie Bell. Mhm. Und die wachsen halt zusammen in einem Haushalt auf. Und Richard Gadds Figur ist so, du hast das Gefühl, das ist so eine Person, die immer nur Stress sucht. Mhm. Und die immer so, ne, die so sehr ihren eigenen Willen durchsetzt, mhm, und so auch so ein bisschen zu krass ist, okay, und auch immer wieder abhaut und alles Mögliche. Und es geht quasi um die Beziehung zwischen diesen beiden Brüdern, weil Jamie Bells Figur ist halt, das ist halt eher so normal.
Der gesettelt.
Der ist halt eher so gesettelt, aber irgendwie, die haben so eine ganz merkwürdige Verbindung, weil es, mhm, sind halt auch Brüder, mhm, Halbbrüder, aber es sind halt irgendwie Brüder, und irgendwie mag er es halt auch, also Jamie Bells Figur, wie outgoing, mhm, Richard Gadds Figur, yeah, ist, und will eigentlich auch so ein bisschen sein, aber andererseits bringt er halt den auch immer wieder in so ganz schlimme Situationen. Mhm. Ja, fand ich sehr gut, die okay, Serie kann ich auch sehr empfehlen.
Auch HBO? Ja.
Auch HBO. Genau, dann wechseln wir wieder zu Apple TV. Eine Serie, da haben wir schon drüber gesprochen, ja, genau. Die habe ich jetzt auch noch nicht beendet, weil das vor meinem Urlaub kamen die letzten Folgen noch nicht raus. Und zwar Cape Fear.
Kap der Angst. Kap der schon zwei Verfilmungen von.
Genau.
Die bekannteste dürfte die von Scorsese sein.
Genau, mit
jetzt kommen bestimmt Leute, nein, das Original ist
mit,
auch.
Mit Robert De Niro, genau, und Max Cady wird in diesem Fall bei der neuen Serie von Javier Bardem gespielt. Mhm. Und genau, der terrorisiert wieder eine Familie, eine Anwaltsfamilie, die ihn vielleicht in den Knast gebracht hat.
Genau, es gibt so eine Ebene mehr.
Es gibt so eine Ebene mehr, es gibt so mehr Zweifel, was, ja, ist wirklich passiert.
Was ist die Wahrheit?
Genau, aber das ist ja auch schon, ich finde das halt auch bei Kap der Angst schon so spannend, weil die sorgen ja wirklich dafür, dass Max Cady hinter Gittern bekommt, hinter Gittern kommt, obwohl, mhm, er eigentlich nicht schuld ist, aber sie wissen halt, was er für eine Person ist.
Ja.
Genau. Hier ist es noch so ein bisschen fragmentierter, ist ja, noch ein bisschen unklarer.
Muss ich auch. Es musste eine Veränderung geben, wenn du halt einen Film oder eine Vorlage zweimal schon adaptiert hast.
Ja.
Musst du was Neues ausdenken.
Und hat einen sehr körnigen und roughen
Look.
Das ist
schön.
Das wird dir sehr gefallen. Ist aber auch sehr bunt. Hat mich so ein bisschen an so Giallo-Filme erinnert.
Geil.
Ja.
Geil.
Aber.
Oh, oh.
Ich habe die ersten paar Folgen ja gesehen, war sehr begeistert. Ich habe ein bisschen weitergeschaut und es hat auch wieder das gleiche Problem. Es zieht sich. Ein paar Sachen wiederholen sich zu oft und du denkst dir die ganze Zeit so, ach, hätte ich so ein, zwei Folgen weniger gemacht. Also ich habe es jetzt noch nicht fertig geschaut, aber ich habe schon so gemerkt, das wird jetzt wieder so ein bisschen Arbeit, das fertig zu schauen.
Müsste man mal echt so dahinter gucken, ob so dann diese ganzen Streaming-Anbieter sagen, wir möchten aber gerne unbedingt folgende Anzahl haben.
Ja.
Und eigentlich hätte man gesagt, ja, unsere Drehbücher geben so 6 Folgen. Ja, nee, wir wollen irgendwie 8 oder 9.
Ja.
Ah, Leute.
Ja, aber Martin Scorsese und Steven Spielberg sind als Executive Producer an Bord.
Nein.
Also ich glaube, Fans des Originals sollten das, oder der beiden Filme sollten das auf jeden Fall mal auschecken. Und ich gebe auch noch mal meine Meinung kund, wenn ich das wirklich fertig geguckt habe, weil ich will es auch fertig gucken. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht noch mal so die Kurve bekomme.
Wer weiß.
Ja. Genau, dann habe ich noch die 9. Staffel von Rick and Morty geschaut. Ich kann wirklich gar nichts zu sagen, weil das ist bei, ich kann auch die Staffeln nicht voneinander unterscheiden. Aber ich gucke das halt gerne, weil ich gucke das seit über 10 Jahren, seit das läuft. Halt,
ne? Ja. Das also ist ich ganz hab, cool. Ja. Boah, ich komme da auch so durcheinander mal diesen Staffeln auch. Ich weiß nur, dass irgendwann die Leute gesagt haben, puh, gerade nimmt es hart ab. Es könnte Staffel 7 gewesen sein, es kann 8 gewesen sein.
Nee, es ist 9.
Nee, aber wo die Leute schon gesagt haben, so, oh, gerade macht es irgendwie so ein.
Ja, es gibt halt wieder so Folgen, die sind besonders gut. Es gibt Folgen, die sind irgendwie, die sind okay.
Ja.
Aber.
Das ist ja okay bei so einer Serie dann halt.
Ja, also ich fände halt so bei den ersten paar Staffeln gab es schon so ein paar Folgen, die ich auch immer mal wieder angeguckt habe.
Classics, ja.
Aber jetzt bei der 9. Staffel könnte ich jetzt nicht sagen, ach, die Folge muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal angucken.
Musst du das letzte, was du auf deiner Liste hast, musst du das nochmal gucken? Es ist Staffel 6 von etwas und
ich
weiß, bewegen wir uns wieder in Beast-Tutorium, weil du hast.
Ja, ich wollte eigentlich, ich finde es schade, dass Alper nicht da ist, weil ich finde. Alp hat dann immer manchmal so ein Entsetzen, wenn ich sage, dass ich bestimmte Sachen schaue.
Zu Recht hat er das, zu Recht, denn das letzte auf der Liste ist Staffel 6 von Beauty and the Nerd.
Ja, die neue Staffel ist raus.
Soweit ich weiß.
Ja, ich gucke eigentlich nicht so gern so Trash-TV.
Aber ist es genau das gleiche gewesen wie damals das Model und der Freak?
Das Model und der Freak, Staffel 1 ist quasi, die haben das irgendwann umbenannt, ne? Die haben ein paar Jahre gewartet, haben dann so gemerkt, ach ja, vielleicht sollte man ja das nicht so irgendwie so framen, dass das Model und der Freak, das ist so komisch.
Es geht immer noch um das Umgestalten von Leuten, die jetzt eher so ein bisschen in so Subcultures drinstecken.
Genau. Also bei Beauty and the Nerd, ich guck das tatsächlich jedes Jahr sehr gerne, weil...
Oder es warte darauf, dass ein Beauty ihn umgestaltet.
Ja, es
boah, das ist ja so undercover, wir schleusen Jonas in Staffel 7 ein.
Vom Prinzip her ist es wie das Model und der Freak, aber es ist viel versöhnlicher und mehr wholesome und es ist halt, es wird akzeptiert. Es ist nicht so, oh, du bist der stinkte Nerd, bist du ein Freak, sondern die bilden halt auch so Teams und also es ist halt immer eine Beauty oder ein Beauty und ein Nerd oder eine Nerdin. Okay. Oh Gott, das ist diese Sprache, die ich hier schon spreche. genau, und die bilden halt so ein Team und es ist immer noch Trash-TV, es geht auch ganz viel um Drama, aber es ist halt im Vergleich zu anderen Sachen, die man halt kennt, es ist nicht unbedingt so, oh, jetzt müssen wir hier die Intrigen spinnen und sowas. Es hat immer noch diesen Wholesome-Faktor.
Als das Original quasi noch auf ProSieben lief, zu der Zeit habe ich immer wieder mal LARP gespielt. Ich war auf einem großen LARP-Event. So, ich glaub, das war damals das Deutschland größte.
Ja.
Und ein Typ aus The Beauty and Nerd war da. Und ich sag mal so, es gab eine Person, die wurde gehasst. Von mehreren hundert bis tausend Leuten, die da waren. So, also jetzt war es nicht so Mobbing, oder, aber es war so, boah, der eine Typ da, der ist auch da.
Ja.
So, boah, weil das damals halt wirklich noch dieses Framing war, so der stinkende Nerd halt so in die Richtung. Und LARP, was ist das? Ihr verkleidet euch und haut mit Gummischwertern aufeinander ein.
Peinlich.
Das einzige Peinliche sind Magier, aber solche Menschen, weil sie mit Stoffbällen werfen, Feuerball werfen, rufen.
Jetzt kommen die Magier in deine
DMs. Ich hatte ein Katana als Schwert.
Ah.
Hab ich immer noch. Aber das ist zur Zeit dafür nicht. Auf jeden Fall. Das war so, ich wusste auch nicht, wer das war, aber es ging so das Gerücht, es war so, ja, der ist hier irgendwo so, boah.
Persona.
Der hat unser Hobby irgendwie so auch dazu beigetragen, dass es halt diesen komischen Ruf hat, so, was ist das? Also, ja.
Ne, also das ist jetzt auch nicht, ich will jetzt damit nicht sagen, dass The Beauty and the Nerd so, dass es so Bildungsfernsehen ist, wo man jetzt denkt, so, boah, da kann man mit einer Message rausreden. Das ist auch immer noch so. Die übertreiben es halt auch so, ja, das ist jetzt hier, es ist der Dschungel-Nerd. Kommt dann mit seinem Dschungel-Outfit. Oder es ist der Cosplay-Nerd. Oder es ist der Wrestling-Nerd. Und dann hat der so ein Hulk Hogan-Dings an.
Geil.
Das ist wahrscheinlich auch komplett übertrieben.
Sie hat mal so ein Furry da rein, aber nur in seinem Furry-Kostüm rumläuft.
Oh ja,
das wär witzig.
Dann Umstyling.
Ja. Ja. Also gekämmter Furry.
Ja.
Also.
Genau, und dieses Umstyling ist immer noch so quasi so ein wichtiger Teil davon. Aber die haben auch so. Den einen Typ, den die da hatten, das Umstyling gemacht hat, der da die Leute verunstaltet. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, sorry, aber meine persönliche Meinung. Aber der eine, der aus der vorletzten Staffel, ja.
Okay.
Nee, danke. Gut. Genau, und das waren meine 29 Serien, die ich dieses Jahr bisher geschaut habe. Und da werden wahrscheinlich noch ein paar dazukommen. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt. Zum Beispiel Carrie, das startet ja bald.
Ja, oh Gott. Oh Gott. Da auch schon zwei Verfilmungen.
Ja, aber weißt du, wer das macht? Mike Flanagan.
Ja, genau.
Mike
Kann also?
Ja. Was? Also wenn jemand Stephen King kann, dann Mike Flanagan.
Nur hast du die letzte Filmung gesehen? Mit
Der macht so viel. Was ist die letzte Verfilmung?
Nee, die letzte Carrie-Verfilmung.
Oh Gott. Ja, die war nicht so gut. Das war doch sehr CGI-ig. Chloe Grace Moretz.
Genau, das war furchtbar.
Ja,
okay. Danke für deine Tipps. Wir haben noch mehr Tipps für euch, denn jetzt kommen die Starts der Woche.
Starts der Woche.
Der erste Film, über den wir reden, ist von Adam Wingard.
Das ist doch der Godzilla-Regisseur.
Der hat, also nicht Minus One, sondern die US-Variante.
So,
genau, die hat er gemacht.
Die bessere Variante.
Boah, Trash-Scheiß. Onslaught. läuft jetzt seit dieser Woche im Kino. Und ich habe mich vorher nicht informiert, was es ist, bin voll reingegangen und war ein bisschen surprised.
Ja.
Bisschen überrascht. Positiv.
Ja.
Also sagen wir mal so, das Ding ist super 80s-coded.
Ja.
So B-Movie-mäßig.
Ja. Also nimmt er sich dann auch nicht so ernst?
Nee, also er ist nicht witzig gemacht. Also er hat nicht so Slapstick-Comedy oder dumme Sprüche oder so ein Scheiß. Aber in seiner Art und Weise.
Also der ist so drüber.
Er hat so diesen Style, auch die Charaktere sind so definitiv künstlich und sowas.
Ja.
Auch so in der Art, wie er es erzählt. Also worum geht es eigentlich? Es geht um, es gibt so zwei Varianten, also das heißt diese zwei Orte, wo es quasi spielt.
Ja.
Und der eine ist ein geheimer Militärkomplex,
ja,
in dem natürlich ein deutscher Arzt.
Natürlich.
Der ein Nachfahre eines Wissenschaftlers aus Operation Paperclip. Also,
okay.
Da ist und auch Deutsch spricht. Ja. Und es ist so eindeutig, ich weiß, wie hieß der Darsteller? Auf jeden Fall, er ist so höchstens 40, aber er ist halt auf alt getrimmt und man sieht es halt auch.
Ja.
Und er hört die ganze Zeit irgendwelche deutsche Musik über seine Kopfhörer und seine Frau ist eine Domina zu Hause und er kriecht auf den Boden. Und die ganze Zeit, es hat diesen 80s-Billo-Style, wo halt so übertriebene Charaktere sind,
ja,
aber dann noch so stylisch und es ist super körnig alles und es hat halt diesen Vibe auch und auch so, es spielt halt in der Wüste und aber dieses Gebäude, in dem er wohnt zum Beispiel, ist halt so super architektonisch geil.
Ja.
Und er produziert also über Soldaten.
Oh.
Und spielt noch jemand mit.
Zu Mike, Hause in seinem Militärkomplex.
Wie immer bei solchen Filmen hat jemand einen Auftritt und zwar Michael Biehn.
Michael Biehn spielt mit.
Man kennt
ihn noch?
Ja, den gibt's noch. Aus Aliens, aus Terminator.
Krass.
Wenn auch nicht ganz, also spielt jetzt keine Hauptrolle, aber er ist dabei. Und das ist so, ja, witzig. Und es hat halt alles dieses Flair von B-Movie.
Ja.
Auf jeden Fall. Diese Wissenschaftler in diesem Komplex züchten halt Übersoldaten. Also sie nehmen halt quasi, da kommt so ein bisschen so ein Robocop-Faktor so ein bisschen raus, ohne maschinellen Teil. Also sie nehmen halt verstorbene Soldaten aus realen Einsatzgebieten,
okay,
die halt sich ausgezeichnet haben durch bestimmtes Verhalten und das ist jetzt nicht positiv. So, das eine ist der Metzger von irgendwas, weil er so viele Leute umgebracht hat. Die verändern sie halt gentechnisch, dass sie halt kein Schmerzempfinden haben. Es werden halt Übersoldaten so. Also ne, so richtige Kampfmaschinen, drei Stück. Und bei einer Demonstration, was sie können, brechen die halt aus,
rotten
alle ab. Und das ist halt so ein Militärkomplex halt in der Wüste. Und was ist in der Nähe der Wüste? Ein Trailerpark.
Ah.
So, und dann geht es halt darum, dann wechseln wir so ein bisschen und es geht
The Hills Have Eyes.
Nee. Es geht dann um die Person, die von Adria Arjona gespielt wird. Das ist halt auch eine Ex-Militär.
Ja.
Die hat aber so ein Trauma erlebt bei einem Einsatz. Und
wurde dann so zurückgezogen.
Ja, die wohnt dann jetzt da, die gehört quasi der Trailerpark, da sind so skurrile Charaktere drin.
Mhm.
Die da wohnen und natürlich hat sie aber halt Waffen, das ist halt wichtig, also die Story ist kein großer Spoiler, weil es ist nicht wichtig.
Und die kämpft
ist natürlich, genau, und sie hat eine kleine Tochter, sie ist halt geschieden von ihrem Mann und ihr Mann bringt halt so unerwartet ihre kleine Tochter vorbei.
Ja.
Und ja, natürlich kommen halt diese drei Supersoldaten an und die haben irgendwie so einprogrammiert, alles vernichten.
Alles töten.
Und es gibt sehr oft den Shot, wo die dann halt so zu dritt nebeneinander stehen, es ist leicht neblig und ihre Augen glühen halt die ganze Zeit.
Okay.
Das wird sehr oft gezeigt, dieser Shot. Es macht Spaß, es ist kein intelligenter Film. Er ist wesentlich besser als die Godzilla-Filme von Wingard, finde ich, weil die sind ja schon überproduziert. Auch hier ist einfach so B-Movie, yo, hast du Spaß mit?
Ja.
Und es ist auch relativ schnell beendet. Also es gibt ja keinen großen Plan. Es wird viel geballert, es ist ultra brutal.
Ja.
Also.
Aber das Ding ist ja auch, dass, ich meine, Adam Wingard hat ja einige dieser neuen Godzilla-Filme gemacht. Aber da, ich glaube, ne, da ist ja auch so die.
Klar, das Studio sagt
auch. Das Studio sagt dann wahrscheinlich, es muss so sein. Und da hat man gar nicht so diese Freiheit, die man jetzt hat, wenn man irgendwie jetzt sowas produzieren kann.
Wären seine Godzilla-Filme in diesem Stil gedreht worden, wäre mega geil. Wäre mega geil geworden.
Ja,
also kann man sich mal gönnen. Ist so, vielleicht so Midnight Cinema, weißt du, gehst so abends noch rein und gönnst dir halt diesen ein bisschen gruselig, viel Action, blutig, kannst du dir reinziehen.
Ich habe so ein Bild, dass Manu von den Filmfressen, dass das der Film
ist. Wir waren zusammen drin quasi.
Ah ja, okay.
Ja, genau das. Und ich glaube, Lenny war auch der Meinung, wir waren uns alle relativ einig so.
Ja.
Ist jetzt kein großes Kino, aber man hat halt Spaß irgendwie, ne? Und ja, so. Kurzweilig, cool. Ja, kurzweilig.
Ja, muss ich mir auf die Liste packen. Onslaught, mach ich mal direkt.
Was ich leider nicht gesehen habe, ist der neue Film mit Sydney Sweeney, That's Why the Lady is a Champ.
Ja.
Es geht um Christy Martin, die in der Provinz aufwächst und sehr gut im Kampfsport ist und damit halt auch Karriere macht. And that's all I know.
Ja, also ich habe auch schon davon gehört, man hat ja so ein paar Bilder gesehen, dass sie ja auch für die Rolle sehr trainiert hat.
Ja.
Genau, und der Film ist von David Michaud und der hat einen Film gemacht, den ich gesehen habe, The King. Das ist dieser Netflix-Film mit Timothy Chalamet, Robert Pattinson. Ja. Und bei diesem Film...
Der ist auch so...
Ja, ich finde den, ich mag den, aber was das Geilste an diesem Film ist der Soundtrack tatsächlich. Mhm. Ja, kann ich jedem ans Herz legen, den höre ich ganz oft zum Arbeiten. Ja. Genau, aber bei uns hat leider gar niemand That's Why the Lady is a Champ gesehen, weil da war ich noch im Urlaub, dann war so viel zu tun und genau, den müssen wir jetzt eben nachholen.
Aber falls ihr den auf der Liste habt, wisst ihr jetzt, der läuft jetzt im Kino.
Genau.
Seit dem 3.
Genau.
Was wir aber gesehen haben, du.
Vaterland.
Ja, zwar unabhängig voneinander, du in Frankreich. Ich in Deutschland, wo dieser Film auch spielt. Und zwar Vaterland, genau. Ist aber eine polnische Produktion, glaube ich. Deutsch-polnisch.
Ja.
Der Regisseur ist, oh Gott, Alper wisst es besser, Pawlikowski. Entschuldigung. Genau. Und ist mit Hans Zischler und Sandra Hüller.
Und mit August Diehl.
Und August Diehl spielt auch mit.
Direkt am Anfang.
Ja, genau. Es geht um Thomas Mann, den Autor Thomas Mann, der mit seiner Tochter ins, ins frische Nachkriegsdeutschland reist, was da ja schon dann geteilt ist, noch ohne Mauer. Und,
er reist aber, dorthin, weil er...
Genau, also man muss sagen, genau, er ist, ich weiß das ja nicht genau, aber die Familie Mann ist halt so im während des NS-Regimes oder kurz, ich weiß es ja nicht, auf jeden Fall in den USA ausgewandert und deswegen auch der Titel so Vaterland, weil es geht so ein bisschen um die Suche und die Rückkehr ins eigentliche Vaterland, aber man trifft auf ein Land, es ist ein dunkles Bild, was vom Nachkriegsdeutschland so ein bisschen gezeichnet wird, weil es trotzdem noch so, wir sind aus dem einen Regime raus, aber jetzt sind wir trotzdem wieder so in so einem politischen Wirrwarr aus, hier sind
Ost-West,
halt Ost-West und jeder will so, wir sind das bessere Deutschland und das ist halt trotzdem wieder zerfällt in so, gerade auch dann im Osten halt, wenn da kommt so ein Kinderkunst, alles sehr streng natürlich und sehr kontrolliert und so, es gibt so ein, es ist ein ganz, ganz weirder Vibe halt, der drin ist, aber es ist ein großartiger Film.
Ja, generell auch so, gerade so die, ganz am Anfang des Films, wenn man durch dieses zerstörte oder dieses halb zerstörte, gerade im Aufbau befindende Frankfurt, wenn die Kamera da durchfährt, das
schon.
Hat man so noch nicht so oft gesehen. Also es bringt schon so einen Vibe rüber.
Ja.
Und ich fand das Spannende bei dem Titel ist ja, das heißt ja nicht nur Vaterland deswegen, sondern es geht ja auch ganz viel um die Beziehung zwischen Thomas Mann und seiner Tochter Erika, die von Sandra Hüller gespielt wird.
Und seinem Sohn.
Ja.
Klaus Mann, der von August Diehl gespielt wird. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, was da auch passieren wird in dem Film. Ich verrate jetzt nicht für Leute, die sich da in der Familie Mann nicht ganz auskennen. Es gibt ja noch mehr Manns.
Er ist ein Supersoldat.
Es gibt ja noch mehr Manns. Thomas Manns Bruder zum Beispiel, komme jetzt aber nicht vor, aber Familie Mann schreibt viel. Gustav Gründgens kommt auch kurz drin vor.
Ja.
Das hatte ich auch vergessen, dass...
Oder die Wagner-Enkel.
Ja, genau. Boah, auch es gibt ein paar schöne Takes im Video. Ich war kurz zwischen einem Applaus im Kino. So. Ist ein großartiger Film, in Schwarz-Weiß gehalten, ruhig, nachdenklich, aber auf jeden Fall, ich glaube, der ist bei mir momentan auch in den Top 10 dieses Jahr.
Ja, ich würde
dir mit reintun.
Der
also
hat,
ist schön.
Also das Ding ist, ne, ich meine, viele Leute haben ja ein Problem mit Schwarz-Weiß-Filmen. Das hat immer schon so diesen Anschein, als ob das dann so ein bisschen so arzi-fazi wäre vielleicht.
Mhm.
Aber ich finde, bei Vaterland ist es so, der Film ist auch nur 82 Minuten lang.
Mhm.
Und ich fand der hat mich so mitgenommen. Und auch gerade so diese Beziehung zwischen Thomas Mann und seiner Tochter, die fand ich so interessant gezeichnet, weil das halt nicht nur so eine typische Vater-Tochter-Beziehung war, sondern weil das halt auch so diese Geschäftsebene hatte, weil sie ja auch Schriftstellerin ist und für ihn dann auch so seine Reden redigiert hat.
Genau, sie ist seine Assistentin.
Ja, so genau. Ein bisschen. Ja, ja. Genau. Und genau, also diese was auch gemeint hast, so diese aufkeimende Spannung zwischen Ost- und Westblock.
Ja, jeder das, möchte halt so und ja, jeder möchte Thomas Mann, jeder möchte ein Stück Thomas Mann und das ist halt auch irgendwie, gefühlt sich so gefährlich an, wenn er sich jetzt für eine Seite entscheiden würde. Es geht darum, dass er halt Preise kriegt.
Ja.
So, und wenn er den Preis annimmt, dann sieht das der Westen gar nicht gerne, ja, weil es so der Klassenfeind quasi ist. Ja. Super spannungsgeladen, ohne jetzt halt so ja thrillermäßig
sein. Aber so,
es ist so ein Unwohlsein, ja, so dieses.
Ja.
Und weil man auch weiß, also dass sich seine Kinder auch in den USA jetzt nie so heimisch gefühlt haben,
ja,
und auch so ihre Probleme haben, also gerade Krausmann, ja, wie gesagt,
ja, genau. Und ich muss sagen, das Ende hat mich auch richtig mitgenommen. Ich,
ja,
finde, es gibt sowas, der Film arbeitet auf sowas hinaus,
hm,
und ich spoilere das jetzt nicht, aber ich fand, das hat einfach den Film so schön abgeschlossen. Und das alles halt in 82 Minuten.
Ja. Ja.
Ich kann den mhm, Film auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
Hast du Bücher von Thomas Mann gelesen?
Nö, ich bin ein Kretin. Hast du Bücher von Thomas,
ja,
Mann gelesen?
Ja. Ich würde dir die Buddenbrooks empfehlen.
Die Buddenbrooks? Ja. Hast du das freiwillig gelesen oder musstest du das
in der Schule gelesen? Ich habe es aber nochmal freiwillig selber gelesen.
Ah.
Es fängt Französisch an, das war in der 11. Klasse so, was soll alles? Nee. Nein, ja, aber es ist gerade hinten raus, ich fand es schon krass gut. Und deswegen, ja, habe ich es halt nochmal gelesen. Es ist großartig.
War bei uns großartig, nicht auf dem Lehrplan.
Nee, aber lies mal Buddenbrooks. Oder Zauberberg-Klassiker auch.
Ja.
Von Klaus Mann, muss ich sagen, habe ich mich mit Mephisto, wo es um Gustav Gründgens geht, ein bisschen schwer getan. Es, mhm, gibt noch eine Verfilmung mit Brandner in der Hauptrolle.
Mhm.
Also Gustav Gründgens, oh Gott, jetzt muss ich mir aus der Nase ziehen, was es ist. Hat so ein bisschen opportunistisch eine große Rolle in der Kultur bekommen im Dritten Reich.
Mhm.
Theater ist auf jeden Fall ein Intendant geworden.
Ja.
Und das wird auch hier in dem Film im Vaterland so ein bisschen thematisiert. Und Mephisto, das wird auch im Film gesagt, so Mephisto, der Name Gustav Gründgens fällt nicht, aber es geht um Gustav Gründgens, ja, der halt den Pakt mit dem Teufel eingeht, also mit, ja, dem NS-Regime.
Ja.
Ja. Und es gibt auch einen Film darüber.
Ja. Spannend.
Ja.
Spannende Zeit auf jeden Fall.
Ja, deutsche Nachkriegsgeschichte ist sehr spannend.
Das stimmt. Ihr solltet jetzt noch weitere Podcasts hören, sonst ich will nicht immer die Leute bedrohen. Ich habe irgendwie dieses Ding, dass immer Leute
bedrohen. Kommt der Jonas sonst, bei euch vorbei?
Sonst kommt Thomas Mann und schreibt euch ein Hate-Kommentar.
Oh, wow.
Nein, hört gerne weitere Podcasts oder schaut den Videopodcast. Gibt es ja inzwischen alles. Die Technik heutzutage. Wow. Ja, genau. Und dann
bewertet uns gerne positiv auf allen Plattformen. Das hilft uns nämlich sehr. Genau. Schreibt uns auch da gerne einen Kommentar.
Wir müssen in den Spotify-Podcast-Charts sein, sonst sind wir niemand mehr.
Geliefert. Wir definieren uns über Chartplatzierungen und deswegen schalte doch nächstes Mal wieder ein.
Genau, nächste Woche und bis dann. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.